Hannes Zwetschke, heute am Apparat mit
Ronja Forcher.
Wunderbar, ich freue mich, Ronja.
Ich freue mich auch sehr,
die
danke
Tochter
für die Einladung.
Die Tochter vom Bergdoktor, habe ich immer gesagt.
Ja, genau, so ist auch richtig so.
Ja. Ich bin ganz überrascht tatsächlich, dass du zugesagt hast.
Wirklich?
Ja, das war, also ist ja jetzt Folge Nummer, ich glaube es ist Folge Nummer 9, ist ja ganz frisch.
Ja.
Und dann habe ich mir so gedacht, das war so ein Impuls, ich habe dir einfach geschrieben, und gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal. Und dann, ich habe auch lange überlegt, wie passt das rein, weil wir überlegen mir immer von Folge zu Folge, passt das jetzt in die Reihe, sehr viel Marketing bei mir und viel Software und so weiter. Und dann fand ich das aber so spannend, weil ich glaube, dass die meisten Leute, und das, da muss ich da gleich ein bisschen was dazu verraten, wir sind auch ganz gut im Film verwandelt tatsächlich und wir sind viel an Sets und wir machen viel Requisiten für einen Tatort, für Polizeiruf und so weiter.
Cool.
Was fast keiner von uns weiß. Und was ich eben glaube, was viele nicht wissen, du bist ja auch Unternehmerin, du bist Macherin. Und die Leute stellen sich das immer so im Absurdum. Was macht jetzt eine Schauspielerin? Wie funktioniert das und so? Ne? Und das fand ich einfach super spannend. Und das wäre so meine Idee heute. Ich habe auch zwei Podcasts von dir gehört beim Herfahren nach Österreich. Einen ganz anderen Podcast zu machen. Weil alle fragen die immer das Gleiche. Und ich würde dir gerne andere Sachen fragen.
Ja, sehr gerne, immer her damit.
Wunderbar.
Ich bin für alles offen. Aber ich habe mir auch sehr gewundert, dass du mich eingeladen hast, weil ich habe dann natürlich reingehört. Und habe mir gedacht, auch wenn du das jetzt gerade so sagst, du bist ja Unternehmerin, denke ich mal, erkenne ich mich da wieder? Und dann, wenn ich so drüber nachdenke, denke ich mir vielleicht im zweiten Moment, ja, durchaus, stimmt, ich mache Sachen. Und vielleicht ist es das, was eine Unternehmerin ausmacht. Also ich gehe in die Selbstwirksamkeit. Und deswegen freue ich mich heute, ich habe das so im Gefühl, dass ich innerhalb von unserer Stunde auch mehr über mich selber lernen werde. Und darauf freue ich mich sehr.
Spannend. Ja, Selbstwirksamkeit, witzig. Eins meiner Hauptthemen, würde ich sagen. Also die Leute sagen immer, das, was ich mit Marketingagenturen, ja, im Coaching, im Mentoring mache, dass Selbstwirksamkeit ist das. Also ich zeige den Leuten, wie sie selbstwirksam werden können.
Ja.
Und mein Übersatz ist ja Unternehmen statt Unterlassen und das sehe ich voll bei dir.
Das ist cool.
Und immer mehr.
Danke.
Also das mit dem Buch finde ich auch der richtige. Ich habe heute nochmal nachgeschaut, wie alt du bist und ich glaube, das ist genau, weil das ist ja das, was ja immer alle fragen, warum hat das so lange gedauert mit dem Buch und so. Ich glaube, das ist genau der Zeitpunkt.
Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, bei mir ist es ganz viel immer, ich bin kein wirklich logischer Mensch, ich versuche immer alles zu fühlen und bei dem Buch, gerade bei diesem ganz sensiblen und persönlichen Thema von meiner verstorbenen Freundin, wusste ich muss vertrauen, dass ich den richtigen Moment spüre und es hat halt eine Zeitl gebraucht und das war auch in Ordnung so und dann eben mit 27 habe ich dann angefangen dran zu arbeiten, jetzt 2 Jahre später ist es da und da war auch dann einfach ganz viel Vertrauen und ganz viel Spüren. Und ich glaube auch tatsächlich in der Wirtschaft oder im Unternehmertum, das hat ganz viel mit Herz zu tun, ganz 100%. Viel mit Emotion, mit Instinkt, mit Gefühl. Und auch wenn mir vielleicht die andere Seite so ein bisschen fehlt von der Logik oder den Zahlen, aber ich glaube, auf meine erste, auf meine dominante Seite kann ich mich verlassen, auf die Herzseite.
Mhm. Also seit 19 Jahren selbstständig, habe ich keine einzige Entscheidung logisch, sondern alle aus dem Bauch raus getroffen.
Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, dann bereut man auch nichts. Weil es kann mal was schief gehen, das ist auch in Ordnung so, aber ich glaube, wenn du immer weißt, das hast du jetzt gerade aus dir rausgeholt oder aus dir raus entschieden, dann war das ja in dem Moment genau das Richtige.
Das war die einzig beste Entscheidung, ja.
Genau.
Also es sind noch 2 Worte, die ich nicht kenne, Versagen. Also da bin ich immer wirklich auch überfragt, wann hast du, mich fragen dann Leute so, wenn ich Podcast-Gast zum Beispiel bin, wann hast du mal versagt? Und ich check diese Frage gar nicht. Da stellt sie alles auf.
Ja.
Ich habe es ja da so entschieden und in dem Moment habe ich es nicht besser entscheiden können
und
bin ganz überzeugt von dieser Entscheidung und dann mache ich das halt so. Ne? Und das ist ja ganz spannend, sage ich auch oft in meiner, eben Dozent auch an der internationalen Hochschule und da gibt es ja Vorlesungen B2B und B2C und ich sage immer, die halte ich nicht, weil B2B gibt es nicht. Das sind immer 2 Menschen auf beiden Seiten. So, ne? Und so ist es im Business und so ist es in der Schauspielerei und in dem harten Business übrigens auch. Gell? Schauspielerei ist schon auch eine roughe Branche. Man denkt ja immer so, ich glaube, dass die Leute sich, und da möchte ich heute auch vielleicht ein bisschen was rauskitzeln, man kann sich gar nicht vorstellen, wie es so abläuft, gell? Deswegen würde ich auch starten gern. Bergdoktor seit 2008.
Ja.
Da warst du
krass,
12.
Oder? Da war ich sogar 9, also nicht in 2008, aber wir haben tatsächlich, als ich 9 Jahre alt war, angefangen zu drehen.
Genau, das war nämlich so witzig, das habe ich zusammengebracht, auch mit der Geschichte von deiner besten Freundin.
Ja.
Da hat es immer geheißen, sie war dann 14, glaube ich, als sie verstorben ist und du 3 Jahre jünger beim Bergdoktor.
Ein Jahr
aber jünger. Ihr wart nur 1 Jahr auseinander und so ist dann irgendwie nicht aufgegangen.
Genau.
Aber klar, man muss ja, und das ist eigentlich der erste Insight, ihr dreht sie ja jetzt für nächstes Jahr.
Ja. Ja, ja.
Beim Öffentlich-Rechtlichen dauert es noch viel länger, wie bei Netflix und so weiter.
Ja.
Ne?
Und in der ersten Staffel, da war dieser Rattenschwanz, der da hinten dran gehängen ist, natürlich viel länger noch. Also da haben wir gedreht und wir haben erst mehrere Jahre danach ausgestrahlt.
Mhm.
Was dann natürlich spannend war, weil wir, um ehrlich zu sein, ich kann mich daran nicht mehr so gut erinnern, weil wie gesagt, die waren 9 bzw. 10 Jahre alt. Aber ich glaube, die Entscheidung ist sogar gefallen, dass wir eine zweite Staffel machen, noch bevor die erste wirklich fertig gesendet worden ist. Was natürlich ein großes Vertrauen bedeutet vom Sender und von der Produktionsfirma. Und ja, jetzt 19 Jahre später kann man sagen, es hat sich gelohnt.
Vor allem, das ist ja auch so spannend, das, da denkt man immer, wenn man vom Fernseher sitzt, denkt man, ja, das läuft so. Kinder in dem Alter wachsen entweder schneller oder langsamer als die Serie. Das ist auch immer das Problem. Und wenn es dann schief läuft, werden die Schauspielerinnen austauscht, weil sie sagen, die war jetzt 9 in der ersten Staffel, jetzt schaut die aus wie 12, jetzt passt das nochmal. Es war, glaube ich, bei Dahorm ist Dahorm, haben sie jetzt das Baby austauscht.
Ja.
Aus dem Grund.
Ja. Gerade bei kleinen Kindern, also gerade bei Babys, unsere tolle Ilvi, die meine Cousine sozusagen spielt, die hat ja auch dieses Jahr als Baby in diese Serie geboren worden und dieses Baby, das man da sieht, das ist auch nicht sie. Also die wurde dann auch ausgetauscht, weil du auch irgendwann dann manchmal sogar Jahre überspringen willst in der Entwicklung des Schauspielers, weil natürlich ein Kleinkind niemals diese emotionale Komplexität irgendwie auf die Bühne oder vor die Kamera bringen kann, als jetzt jemand, der 6 oder 7 Jahre alt ist. Und deswegen werden da manchmal Abkürzungen genommen, sozusagen. Zum Glück, weil jetzt haben wir unsere Ilvi da und die lieben wir alle sehr.
Ja, schön. Wie lang, wir haben da so Sachen aufgeschrieben wie Eltern mit am Set, natürlich, oder?
Ja.
Mit 9, wie lange
darf man da drehen?
Ja, deine Oma.
Ja, ja, ja. Also meine Großmutti war immer dabei. Ich habe ja mit 5 Jahren angefangen zu arbeiten und am Anfang habe ich noch nicht lesen können. Da hat sie mir immer die Drehbücher vorgelesen. Und bis 16 hast du die Verpflichtung, dass ein Erziehungsberechtigter oder eine Betreuungsperson dabei ist. Und das war eigentlich, ich sag zu 80% meine Oma und zu 20% mein Papa.
Der auch Schauspieler ist?
Der auch Schauspieler ist, genau. Und ja, dann irgendwann mit 16 plötzlich kommst du ans Set zum ersten Mal ganz allein, ohne Betreuungsperson. Das war für mich sehr aufregend. Also da habe ich mich sehr erwachsen und gleichzeitig sehr jung gefühlt.
Ja, wie geht es da mit der Schule, habe ich mal aufgeschrieben. Das ist ja auch super schwierig, ne? Ja. Also ich glaube, ihr dreht, oder jetzt aktuell dreht es ja immer ein halbes Jahr, Mai bis Dezember. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, ich musste immer sehr gut in der Schule sein. Also jetzt mittlerweile kann ich gar nicht nachvollziehen oder verstehen, wie ich damals diese Leistung abgelegt habe. Damals ging es irgendwie, ich glaube, als Kind oder als junger Mensch hat man sehr, sehr viel Ausdauer und sehr viel Kraft. Also ich war immer ganz normal in der Schule und habe nebenbei gearbeitet. Das bedeutet, dass ich manchmal früher aus der Schule raus durfte, um zu drehen. Innsbruck, und also Innsbruck, meine Heimatstadt, und Elmau, der Ort, wo wir drehen, sind ungefähr 1,5 Stunden entfernt. Das geht. Oft habe ich auch ganze Tage verpasst oder ich habe dann halt in meinen Ferien ganz viel gearbeitet und am Wochenende dann Privatunterricht bekommen. in meinen fünf Hauptfächern, Mathe, Deutsch, Englisch, Latein und Französisch.
Schon brutal.
Ja.
Aber spannend, weil ich habe mir das jetzt heute gedacht, du bist ja mit dem Zug angereist. Wie wird das wohl sein? Jetzt sind wir auch im gleichen Hotel, wir haben gleich einen Wellnessurlaub draus gemacht. Wie ist es wohl? Ne? Also wie viele Leute erkennen eine Ronja? Ist es nervig auch? Gibt ja auch Tage, wo es nervig ist. Also mir reicht schon, wenn wir 3 Leute wegen TikTok erkennen, um ehrlich zu sein. Und auch, weißt du, wenn man da so reinwächst, weil für dich ist das ja ganz normal. Ich habe vorher zu meiner Freundin gesagt, das ist ja, Ronja ist jetzt in Arbeit gefahren. Das ist wie wenn ich in die Agentur fahre.
Ja,
ne?
Genau.
Und jetzt lebt man im Hotel. Wie ist es für dich? Also auch früher schon, war das nervig eher oder wächst man einfach rein und so ist es halt?
Na, für mich war das nie nervig oder anstrengend, weil ich mich immer, und ich glaube, das ist mein Vorteil, weil ich nichts anderes kenne, ich sehe mein Gegenüber immer als einer von mir. Das klingt komisch, aber beobachte manchmal bei erwachsenen Kollegen oder bei Kollegen, die erst als Erwachsene in diesen Beruf reingekommen sind und da vielleicht auch erst berühmt geworden sind, dass sie dieses komische Verständnis davon haben, dass sie etwas Besseres sind. Und das kann mir gar nicht passieren, weil für mich war es immer schon so. Das heißt, ich habe keinen Vergleichswert. Ich wurde sehr früh erkannt und deswegen ist es für mich immer schön, weil ich auch, vielleicht auch eine Typfrage, aber ich bin so offen dann auch in der Begegnung, dass sie eigentlich immer gerne dann mit anderen Menschen.
Wir haben irgendein technisches Thema. Es gibt keinen Ton.
Oh.
Aber ohne Ton ist schlecht.
Ohne Ton ist schlecht.
Aber dann ist es nur online kein Ton. Wir schauen mal schnell nach, was da los ist. Aber kannst du noch mal kurz schauen, also ob jetzt der Ton da ist?
Wir machen einen Test.
Das ist auch tatsächlich nur jetzt der Livestream. Das macht gar nichts, weil wir haben den Ton hier. Da habe ich schon geschaut. Das passt wunderbar.
Zum Glück ist die Andrea.
Ja, die ja. Andrea.
Zum Glück hat sie uns jetzt
wir
darauf.
Ganz schön, hätten wir jetzt ganz schön geschaut, gell? da ist jetzt eine leichte Verzögerung drin, aber ich habe den Fehler schon gefunden. Jetzt müsste man den Ton haben. Ja, super.
Ja, wir haben
Mensch,
Ton.
Es war so spannend für alle, die jetzt live zuschauen. Es war so, wir haben so krasse Sachen erzählt. Die werden morgen in der Bildzeitung gewesen.
Also,
dann muss es doch unter uns
alle,
bleiben.
Alle LippenleserInnen
brutal.
Haben jetzt einen Vorteil.
Die Überskandale. Danke, Andrea.
Dankeschön.
So, jetzt hören uns auch die live dabei sind. Das
wunderbar.
Habe ich am Anfang auch gesagt, wir streamen ja live, weil ja. wir ein bisschen, oder ich ja. der Überzeugung bin, wir wollen die Gespräche wirklich echt haben und nicht
mhm.
geschnitten.
Ja, das finde ich cool. Also hallo an alle Live-Zuschauer.
Ja. ja, das muss man nochmal erklären. Also
ja.
du hast die Leute, die anderen sind, wie hast du gesagt, die sind ein Teil von dir. Spürst du wie ein
oder,
Teil von dir?
Nee, die sind nicht ein Teil von mir, aber die sind wie ich.
Gleich.
Das klingt komisch, gleich, die sind auf Augenhöhe.
Voll.
Und da merke ich, sobald du, es gibt auch Momente in meinem Leben, wo ich oft eigentlich durch Stress und Anspannung plötzlich das Bedürfnis habe, mich zu schützen vor diesem Berühmtsein oder vor dem Eindringen in die Privatsphäre, was ja mit dem Beruf einherkommt, das verstehe ich auch. Und da manchmal in Momenten, die ich nicht mag und auf die ich auch nicht stolz bin, merke ich, dass ich mich plötzlich über die Menschen stelle, die mir begegnen. Und ab dann wird es stressig und ab dann wird es belastend. Und ab dann ist es ein, ich will nicht gesehen werden, ich will den Leuten nicht in die Augen schauen, sonst sprechen sie mir an. Ich will kein Foto machen, weil ich will irgendwie nicht abgelichtet werden heute. Und das, wenn du da in diesem Konflikt stehst, dann ist es für mich was Anstrengendes. Und sobald ich dann aber wieder merke, Herr Ronja, jetzt atme mal durch. Das ist ein Mensch mir gegenüber, der hat ein volles Leben und ein ganz, ganz kleiner Teil von diesem Leben ist diese Arbeit, die du machst und der freut sich gerade, dass er dich sieht und sobald du wieder mit dem Menschen auf Augenhöhe gehst, was ich eigentlich zu 99% immer bin, weil ich merke, das bringt mir am meisten Freude und am meisten Liebe, ist es plötzlich was total Schönes und Bereicherndes und ich glaube, da habe ich den Vorteil, dass ich das von jetzt mittlerweile seit 25 Jahren mache oder 24 Jahren. Und deswegen bin ich das nicht anders gewohnt, diesen Beruf und auch, dass die Menschen und die ZuschauerInnen zum Beruf dazugehören. Und wenn dann die erwachsenen Kollegen teilweise erst mit 30 oder 25 nach ihrem Studium in diesen Beruf einsteigen und dann teilweise sehr berühmt werden, dann passiert das manchmal ganz automatisch, ohne dass die sich dafür entscheiden, glaube ich, dass sie sich plötzlich über die Menschen stellen. Und dann wird es anstrengend und dann wird es was Belastendes. Und da bin ich sehr froh, dass ich den Weg gar nicht, diesen Umweg gar nicht gehen musste, weil ich es von Anfang an nicht anders kenne. Weil
das ist ja ein Wahnsinns-Learning. Also am Ende ja. ist es ja total witzig, weil es ja für beide besser. Also wenn man ja selber so
absolut.
Arrogant ist, nervt es einen
ja.
selber. Ich finde es immer so witzig. Ja, ich ärgere mich, ich bin auch allergisch gegen diesen Satz, ich ärgere mich. Ja, ich möchte mich gar nicht ärgern
ja.
von jemand außen
ja,
eigentlich.
Ja,
wenn,
ja.
dann ärgere ich jemand.
Ja,
also,
ja, ja.
Ne?
ja und das merke ich, sobald du merkst, du bist Teil einer Gruppe, freust du dich auch von der Gruppe anerkannt zu werden und freust du dich auch gesehen zu werden und freust du dich erkannt zu werden. Aber sobald du denkst, du gehörst da nicht dazu, du bist woanders, ab dann wird es schwierig. Und deswegen finde ich das eigentlich nie anstrengend. Ich freue mich immer und ich hatte so tolle, inspirierende Momente mit ZuschauerInnen, wo ich so viel lernen kann und wo ich so dankbar bin, dass die mich ansprechen und dadurch entsteht eine Brücke zwischen uns und ich kann von ihnen irgendwie was mitnehmen oder mich inspirieren lassen. Und das finde ich, ja, das finde ich ganz toll.
Ich finde auch ganz spannend, weil die Leute fragen mich oft, wie mein Energielevel so pendel. Also wenn ich mit so vielen Leuten auch sprich, eine Handvoll Firmen führen, Podcast, TikTok, da, ding, ding, ding. Und also bei mir ist es auch so, ich rede mit jedem. Also ich habe zum Beispiel für meinen Inner Circle, das ist so eine Mentoring für Agenturen, 6 Monate, nur 6 Agenturen kommen da rein. Da habe ich das letzte Mal mit 150 Agenturbetreibern gesprochen, als Bewerbung quasi, um die richtigen 6 auszuwählen. Alle sagen, hey, wie machst du das? Muss das so nervig sein? Aber wie du sagst, es gibt da gibt es eine Handvoll Deppen, die gibt es überall auf der Welt. Egal, wenn man schon im Auto fährst, passiert das auch. Ne? Aber aus allen Dingen kann man irgendwie, also ich kann Energie ziehen da tatsächlich draus. Und
ja.
da freue ich mich. Und ich meine, also Zuschauer und Zuschauerinnen, denen, also die Fan von dir sind ja part of the game. Wenn keiner mehr schaut, dann ist vorbei. Ne? Dann muss man
genau.
was anderes machen.
Das sind unsere Auftraggeber und
Jawohl.
Das darf man nie vergessen.
Öffentlich-rechtlich, GEZ. So, also
absolut, ja, genau.
Ja.
Und Kunst
das ist spannend.
Also Kunst ist was Schönes und ich glaube, Kunst darf auch sein, auch wenn es nur für den ist, der die Kunst erschafft, aber damit Kunst am Leben erhalten wird und damit man auch wirklich begleitend davon leben kann, muss es Leute geben, die diese Kunst konsumieren. Und deswegen fände ich es ganz schädlich für meine, unter Anführungsstrichen, Marke oder mein Business, auch wenn ich das jetzt gar nicht so streng sehe, Aber wenn ich irgendwie in einen Konflikt gerate mit den Menschen, die mich oder meine Kunst konsumieren, dann schieße ich mir selber ins Bein. Und deswegen und ist das ganz wichtig. Und
ist es trotzdem auch verständlich, wir haben viel für die Bulli-Parade auch gemacht, wenn du dir das anschaust, wie die Leute auf so einen Bulli draufspringen, das ist auch krass. Und das darf man, glaube ich, auch immer nicht vergessen. Es sind auch nur Menschen, jeder hat mal einen guten und schlechten Tag.
Ja.
Und wenn du durch einen Münchner Flughafen laufst, weil die Bulli-Parade in Spanien dreht für die Schuhe des Manitou-Folgen und da wollen 180 Leute nacheinander ein Autogramm und ein Foto. Aber das kann ich vielleicht schon mal bestätigen, ich war ganz überrascht, wir waren vorher unten gerade einen Kaffee trinken und du bist gerade eingecheckt und dann hast du gesagt, bist du der Hannes? Und dann hast du mir in den Arm genommen.
Ja.
Also es ist einfach, weil es ist ja auch immer spannend, die Leute dann zu treffen, ganz viele schaffen es ja auch eine Rolle zu spielen, auch so und sind dann irgendwie ganz Diva unterwegs oder so, war alles unkompliziert.
Ist, ne? Ja, das glaube ich nimmt ganz viel Energie und ich glaube, diese Menschen, die etwas spielen, die das Gefühl haben, sie müssen etwas spielen, um in diesem Job bestehen zu bleiben, die bringen sich selbst immer wieder in eine Situation, die ihnen immer mehr und mehr und mehr Energie nimmt. Also das ist ein Teufelskreis nach unten. Du musst in diesem Beruf echt sein, sonst hältst du das nicht aus. Wenn das nicht wahr ist und pur und authentisch, dann verwendest du so viel Kraft darauf, den anderen was vorzumachen und dir selbst auch, dann bleibt nichts mehr übrig für das, was du eigentlich machen willst.
Aber ich würde behaupten, dass 80-90% der Menschen eine Rolle spielen. Also das ist ja immer mein Hauptthema. Die Leute lernen mich dann kennen, sehen mich auf TikTok, dann lernen sie mich kennen und dann sagen die immer nach 10 Minuten, bist du genauso wie auf TikTok. Und wir haben ein Immobilienprojekt ewig vorgehabt und jetzt habe ich was Neues gesucht, jetzt haben wir endlich was gekauft für die Agentur und da habe ich einen auf dem Weg kennengelernt, bei dem haben wir leider nichts kaufen können. Peter, liebe Grüße, falls der Peter zuhört. Und der Peter hat was gesagt, das beschäftigt mich seit Wochen. Der hat gesagt, Hannes, mein Papa hat immer gesagt, sagst du die Wahrheit, da kannst du dich am besten dran erinnern. Und so ist es auch mit dem sich einfach so geben. Ich kann jetzt einfach rausgehen, kann so sein, wie ich bin. Das ist das Allereinfachste. Und die Leute tun es immer so schwer, sich so zu geben, wie sie sind. Aber es wäre so einfach. Das ist das Allereinfachste, was es gibt.
Ja.
Diesen Sprung muss man einmal machen, auch bei Social Media zum Beispiel. Wenn das die Leute sagen, ey, ich will anfangen, wie mache ich das? Und so, sag ich, ja, mach halt einfach, mach das Ding an. Und gib Gas, ne?
Ja, aber es braucht natürlich viel Mut und deswegen verstehe ich auch, dass viele Leute sehr aufgeregt sind, ihr wahres Ich zu zeigen. Schon im privaten Kreis teilweise, in Freundschaften ist es ja auch ein Thema, das manche Menschen haben, aber vor allem natürlich im Beruf. Vor allem in einem Beruf wie unserem, wo man sich ja, es gehört ja dazu, sich verletzlich zu machen oder den Menschen eine Fläche zu bieten, zu sagen, schau mal, das bin ich. Und Menschen bewerten, die finden es gut oder schlecht. Und wenn du dich selber zeigst, so wie du bist, dann tun natürlich die Kommentare, ich will gar nicht sagen, mehr weh, aber sie treffen natürlich mehr in Schwarz, weil du gar nicht sagen kannst, ja, aber was sie nicht wissen, so bin ich eigentlich gar nicht. Und deswegen braucht es Mut, aber ich glaube, das ist ein Schlüssel, ein wichtiger Schlüssel auch zum Erfolg.
Aber wie machst du das mit den Kommentaren? Weil also so ab 5000 Follower geht's los, da kommt doch mal ein Hate. Und das ist aber ja bei dir muss das ja abartig sein. Ich meine, es sind um die 170.000 Follower auf beiden Plattformen. Und Fakt ist ja, die Menschen müssen sich ja nicht einig sein, aber jetzt schaust du dir das an, keine Ahnung, sitzt im Zug wieder nach Hause oder im Zug hierher und dann kommt irgend sowas.
Ich glaube, ganz wichtig ist, sich selber nicht so ernst zu nehmen. Natürlich, es gibt eine Grenze, es gibt auch grenzüberschreitende Kommentare, es gibt auch manche Kommentare, da finde ich, hat man fast, ich weiß nicht, ob man die Pflicht hat, aber man kann rechtlich auch dagegen vorgehen, gerade was sexuelle Übergriffe angeht oder so. Als Frau ist dieses Thema natürlich nochmal irgendwie präsenter als vielleicht als männlicher Creator. Aber der ganze Rest, ich glaube, man darf und kann und muss auch über sich selber lachen dürfen. Jetzt habe ich gerade letztens, vor 2 Wochen war ich live und habe moderiert. Für immer wieder sonntags, da darf ich Außenmoderatorin sein.
Ey, und Wahnsinn, da ging es ja ab. Das, ihr habt nur dann ein bisschen gegoogelt, dass ich so auf dem Ding bin und da gab es irgendein Versprecherding oder
genau,
so.
Genau, genau. Und das Ding war, also ich habe in der Live-Sendung gesagt, wir sind beim SWR. Das stimmt zwar, SWR ist der Sender, der das produziert, aber es wird gesendet im ARD. ARD, also SWR ist in zusammen mit allen anderen Sendern die ARD. Das heißt, es war jetzt nicht ganz fernab, zumindest habe ich nicht gesagt RTL, das wäre ganz schlecht gewesen, aber es war natürlich der falsche Sender. Und darüber schreiben natürlich die Leute gern und dann schreiben auch die Zeitungen gern darüber und das ist ganz wichtig, aber dass man dann selber am meisten über sich lachen kann, weil ich muss dann auch über mich kichern. Dann stehe ich da mit meinem Mikro, bin voll aufgeregt, habe dann Menschen vor mir, der keine Ahnung hat, was wir gerade machen, ich muss irgendwie dieses ganze Boot lenken, bin gerade die Kapitänin, will was sagen, sag Kerstin, du bist jetzt live im, schau auf mein Mikro und seh fett den SWR und sag einfach SWR. Und das ist aber auch lustig und ich glaube, das ist menschlich und das ist ganz wichtig bei diesen ganzen Sachen. Ich kann verstehen, wenn einem negative Kommentare ärgern, aber ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig, sehr viel Selbsthumor zu haben.
Voll.
Weil es ist ja was dran, ja, dann hat man für sich versprochen, ah, scheiße gelaufen. Und weiter geht's.
Der ist viel schlimmer. Also ich habe es mir dann auch gar nicht mal angeschaut. Ich bin irgendwie bei 2, 3 bunte Artikel gelandet, die haben mich so aufgeregt, weil die nie über, es war reiner Clickbait, also ja. Da war nie irgendwie ja. was drin gestanden und deswegen habe ich dann auch nicht mal. Ich bin normaler, witzigerweise, gell, dass ich hier auch jetzt so Fragen habe, ich bin ja kein Vorbereiter, aber ich habe mir gedacht, das kann ich jetzt irgendwie nicht machen. Wenn ich gar nichts weiß, dann sag ich dann, ja, oh, spinnst du eigentlich was?
Naja, ich glaube, es wäre sonst auch ein schönes Gespräch
ja,
geworden.
Ja, das kriegen wir schon hin. Was mich total interessieren würde, ich habe mal aufgeschrieben, Businessmodell Schauspielerin, weil ich glaube, das wissen die meisten nicht. Ne? Wie funktioniert das? Also gibt es eine Gage, gibt es natürlich irgendwie, die wird wahrscheinlich nur bezahlt, wenn Drehtag ist.
Genau.
Das ist das super spannende. Also ich kenne sehr viele Schauspieler, die jetzt nicht so eine A-Rolle haben wie du, sondern die halt mal im Tatort und mal da und so weiter sind. Und die, das ist schwer. Die, wenn 20, 30 Drehtage im Jahr haben, davon können die nicht leben. Und das ist halt auch richtig krass, finde ich so. Wenn du am Ende des Tages dann doch in so einen Tatort in der ARD laufst und dann musst du aber nebenzu nur irgendwo anders arbeiten. Mhm. Das ist schwierig. Aber gibt's, also es gibt Gagen für einen Drehtag, das ist jetzt bei dir sehr geregelt, halbes Jahr gefühlt. Und gibt es auch Tandemen, also wenn es nochmal ausgespielt wird, wenn es in einem anderen Sender
kommt drauf an, wie du verhandelst. Also als Kind zum Beispiel, es gibt das, das nennt man Buyout. Das bedeutet, dass deine Tagesgage etwas höher ist und dafür kriegst du aber bis ans Ende der Zeit nie wieder irgendeinen
Buyout.
Cent.
Genau.
Total Buyout. Dann hast du deine Arbeit abgeliefert. Wie du sagst, du kriegst nur bezahlt, wenn du drehst. Also wir werden pro Tag bezahlt. Auch da nur, wenn wir in Maske und Kostüm waren. Also es reicht noch nicht die Anreise, auch wenn es bei mir 8 Stunden sind. Und genau, wenn du ein Kind bist, wenn du nicht volljährig bist, dann ist es immer Total Buyout. Und je nachdem, wie du dann verhandelst, gibt es dann eben auch das, dass du zum Beispiel, wenn es wiederholt wird oder wenn es in anderen Sendern ausgestrahlt wird, dann kriegst du noch ein bisschen was. Das sind aber sehr kleine Beträge. Also ich kann sehr, sehr dankbar sein für meinen Beruf und für meine Position, aber es wird oft überschätzt, was man verdienen kann, auch wenn man, wie deine Worte jetzt, eine A-Rolle oder so hat, das allein reicht nicht, um sein Jahr zu bestreiten. Auch selbst als bestehende Rolle. Und das finde ich, um ehrlich zu sein, auch in Ordnung, weil es sind, da habe ich mal ein ganz, ganz interessantes Gespräch geführt mit einer Mitarbeiterin des ZDFs. Da waren wir auf einem Außendreh und dann haben wir geredet und dann hat sie erzählt, dass da ganz strenge Auflagen sind, in welchen Hotels sie schlafen dürfen. Keine Ahnung, wie viel Spesen sie haben. Und sie hat dann gesagt, und das stimmt, schau mal, das ist das Geld der Menschen, das ist das Geld der Bürger. Und wie können wir das argumentieren, wenn ich plötzlich Millionen Euro im Jahr verdiene mit Geld, das von den Zuschauern und Zuschauerinnen kommt? Und deswegen finde ich das kann ich nachvollziehen, warum es gewisse Deckelungen gibt. Sender sind oft wie eine Behörde, da gibt es ganz klare Muster, in die du dann reinfällst und dann alle 3 Jahre kriegst du irgendwie 5% mehr. Ja, mein Gott, so ist es halt. Aber ich glaube, gerade in so einem Beruf musst du immer das große Ganze sehen. Und allein diese Reichweite, die diese Serie ermöglicht, die kannst du gar nicht in so eine Währung wie Geld umwandeln. Also das finde ich, gehört auch immer mit zur Bezahlung dazu.
Voll. Also ich glaube, die ganze Musik basiert ja logischerweise auch erstmal auf einer Reichweite, weil Musik machen viele, da wären wir eine von 100.000 gefühlt.
Ja.
Ich finde es nur immer so spannend, gell, weil die meisten Leute das halt auch gar nicht wissen. Und also mein Gefühl ist da nur immer, wir kennen jetzt diese Produktionen und wir kennen jetzt auch Netflix-Produktionen. Man kann schon, und das ist das, was ich schade finde, wenn fürs Öffentlich-Rechtliche produziert wird, muss man auch immer wissen, ne, das ZDF beauftragt eine Produktion so, und die produzieren das und die kaufen dann am Schluss quasi die fertige Folge am Ende des Tages. Natürlich ein bisschen behördenmäßig, aber es schaut wild, wie produziert wird. Also wenn du dir heute eine Netflix-Produktion anschaust, wo sie teilweise mit so einer kleinen DSLR-Kamera von was weiß ich was reinlaufen, und ich war jetzt noch nie am Bergdoktor-Set, aber ich stelle es mir ähnlich vor wie Tatort, da ist halt schon Wagen über Wagen, Catering über Catering, lauter Ari-Scheinwerfer, der Kameramann ist der Heilige, es wird immer nur auf Aris dreht und so weiter und so fort. Also es ist schon öffentlich-rechtlich produziert nach wie vor nur anders. Ne? Das ist schon auch crazy. Und da finde ich dann tatsächlich, finde ich besser, weil die Technik, die tauscht sich ja jetzt ganz brutal. Aber die Schauspieler sind ja am Ende schon noch, und das finde ich auch immer sehr beeindruckend, wenn man mal an dem Set war. Ich glaube, die Leute stellen sich immer vor, ja, die lernen ihren Text und dann reden sie das. Aber was ich zum Beispiel ganz krass finde, das wollte ich heute auch unbedingt einbauen in die Folge, wenn man mal Umbau sieht. Und das ist jetzt, weiß gar nicht, beim Bergdoktor auch ähnlich, aber im Tatort auch. Du hast teilweise eine Szene, und das ist wirklich magisch. Das war für mich, das habe ich nicht glauben können, als ich das erste Mal vor 15 Jahren irgendwie bei München 7 am Set war für Requisiten. Das wird gedreht. Klappt es schon mal relativ schnell, denkt man sich schon so, oh, okay, da brauchen wir jetzt gar keine 10 Versuche. Und dann schreit der Franz Bogner da am Set, wir bauen um. Und jetzt geht es total los, lauter Schreiner laufen los, Schienen werden verlegt, also die Kamera ist ja ganz oft auf Schienen, Kräne werden versetzt. Und dann gehen die Schauspieler in ihr Filmmobil, also ist ja wie ein Wohnwagen, kann man sich das vorstellen. Und dann kommen die anderthalb Stunden später wieder. Es ist kompletter Stopp und jetzt kommt die gleiche Szene und alle schaffen es, 1:1 diese Szene zu spielen. Mhm. Und jetzt merkt man erstmal, was das für ein Handwerk ist. Ne? Mhm. Gleiche Betonung, gleicher Gesichtsausdruck, gleiches das. Alle, die auch auf Monitoren zuschauen, sagen sofort, ah nee, das war vorher anders und so. Das finde ich völlig irre.
Ja, also die 1,5 Stunden gibt es bei uns nicht. Mhm. Vielleicht, weil wir sehr ein geschmiertes Uhrwerk sind. Aber du hast schon recht, also diese Wiederholungsanzahl, das können die Menschen nie glauben. Wir schaffen ja am Tag... Wir haben, als ich angefangen habe zu arbeiten, waren es ungefähr 4 Minuten des Films. Jetzt mittlerweile sind wir schon bei 9 Minuten, weil die Abläufe schneller werden.
Also Tatort produziert an einem Drehtag 3 Minuten.
Und ja, schau. Also es kommt natürlich auch immer auf den Zeitdruck an. Wir haben 16 Tage für eine Folge, das ist extrem wenig. Das sind 90 Minuten, die man da irgendwie unterbringen muss. Das heißt, also die Uhr ist ein bisschen schneller gestellt bei uns, aber trotzdem, teilweise drehen wir eine Szene 25 Mal.
Total.
Und weil du das schon so schön angesprochen hast, also ohne unser Team wären wir Schauspieler komplett aufgeschmissen, weil eben, es gibt dann das Skript und die Continuity und die sitzen dann davor und sagen, hey Ronja, du hast die Tasse erst bei, keine Ahnung, diesem Wort abgestellt und nicht schon bei diesem, damit einfach der Schnitt möglich ist, weil sonst bringen wir Schauspieler uns ja nur in einen Nachteil, wenn wir durch einen Kontinuitätsfehler unsere Einstellung verhunzen, dann ist der Regisseur oder die Regisseurin im Schnitt dann gezwungen, vielleicht auf einen anderen Schauspieler zu schneiden, weil wir gerade nicht passen.
Also muss man vielleicht kurz erklären, Continuity ist eine eigene Person am Set, die quasi darauf achtet, das hat man vor allem auch in den Krimis, Schuss ins Bein, ganzes Bein blutet, auf einmal Schuss im anderen Bein. Und da gibt es ja 100.000 Filmfehler auf der Welt und ich würde aber sagen, der deutsche Film ist ganz vorne dabei bei der Continuity. Die Amis haben ja in jedem Film gefühlt 3 so Mega-Logikfehler drin.
Ja.
Und da gibt es dann jemanden und sagt dann, Achtung, Tasse kam erst nach dem
und. Genau, oder setz dich da erst hin oder da hast du den angeschaut und nicht den. Also es gibt natürlich schon Freiheiten im Spiel. Aber der Regisseur oder die Regisseurin kann sich natürlich im Schnitt immer nur für einen Weg entscheiden. Das heißt, wenn bei den ersten 5 Einstellungen das Glas immer bei dem Wort 1 abgestellt worden ist und bei den nächsten 5 Einstellungen beim Wort 3, dann muss sich der Regisseur für einen Weg entscheiden. Und das ist schade, weil das nimmt uns natürlich dann vielleicht Screentime, uns Schauspielern. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen sind wir sehr froh.
Schau mal, was da steht.
Screentime. Wunderbar. Deswegen sind wir sehr froh, dass es so schlaue Menschen wie Script und Continuity gibt, die uns darauf hinweisen.
Wer hat die größte Screentime beim Bergdoktor ist relativ klar. Ja. Aber ich würde sagen, du müsstest da auch ganz weit oben sein. Weiß man das?
Das habe ich so noch nie gerechnet. Ich kann nur von unseren ID-Nummern ausgehen. Also natürlich ist Hans die Nummer 1.
Logisch.
Der Heiko, also sein Bruder, ist die Nummer 2 und Lilly ist schon die Nummer 3. Wobei unsere Queen Mom, unsere Monika Baumgartner, die Lisbeth Gruber, die ist da genau mit mir auf einer Linie natürlich.
Und weißt du, was ich ganz spannend finde? Einen Alexander siehst du wahrscheinlich so gut wie nie am Set, oder?
Nie.
Das ist ja auffällig abgefahren, was die Leute denken. Also, aber klar, wenn es im Krankenhaus gedreht wird, da ist die Lilly nie.
Ja, genau. Wir begegnen uns manchmal im Hotel.
Ich musste lachen wegen diesem Fan-Tag, weißt du? Ja. Da habe ich dich und ihn auch auf dem Foto gesehen. Da habe ich gedacht, aber ich glaube, sonst sehen sie gar nicht.
Ja, ich glaube, ich sehe den Marc oder die Rebecca oder die Annika, die jetzt alle in der Klinik arbeiten, vielleicht 2-mal im Jahr privat auf Veranstaltungen.
Abgefahren.
Ja.
Richtig abgefahren. Also, ich glaube, spannend für die Leute ist nur, wie läuft so ein Drehtag ab? Das ist übrigens auch nochmal sehr spannend. Mhm. Du hättest eigentlich heute Drehtag haben sollen. Wir wollten gestern schon Podcast drehen. Das ist ja auch richtig spannend. Jetzt fährt man da 8 Stunden im Zug hierher.
Mhm.
Es wird erst bezahlt in Maske und Kostüm. Das ist zum Beispiel auch, finde ich, richtig, richtig crazy, weil also hier ist wirklich krass, draußen ist gerade die Welt untergegangen, jetzt reißt es komplett auf.
Mhm.
Also man kann ja einfach auch hier, gerade hier, glaube ich, ein schwieriges Set, ne? Weil am Ende des Tages, sobald es scheppert und es ist ein Außendreh, vorbei.
Manchmal bleibt uns leider keine andere Wahl, vor allem in den späten Folgen der Staffel, wenn dann einfach die Zeit knapp wird, wo du nichts mehr hinverschieben kannst, weil du bist schon am Ende der Zeit angelangt. Da haben wir manchmal Film- oder Wetterfehler. Aber sonst versuchen wir das echt immer zu vermeiden. Aber man muss sagen, dieser Sommer ist sehr schlecht vom Wetter her, weil sehr viel regnet. Und das einfach sehr herausfordernd dann ist für die Disposition, also für das ganze Produktionsbüro. Die müssen ja, also manchmal habe ich das Gefühl, die haben so ein Riesengehirn, weil die müssen alle Menschen vereinen und jeder von uns Schauspieler hat dann noch Sperrtermine, hat dann noch irgendwie Anschlusstermine, kommt von da oder von da und muss danach nach da. Und wenn dann sowas ist, also eben gestern war schlechtes Wetter, dann wurde gesagt, gut, wir müssen den Drehtag verschieben, der wird jetzt auf Ende Juli verlegt. Ja, dann müssen alle angerufen werden, du kannst du da überhaupt und bla bla bla.
Wahnsinn, übrigens auch zu Ende Juli verlegt, ich glaube, das stellt man sich auch mal falsch vor. Es ist ja völlig wild. Also ich habe früher mal so gedacht, ja gut, da ist der Bergdoktor, jetzt dreht man da halt vom Anfang und die Geschichte wird passend zum Drehbuch gedreht. Es springt ja komplett.
Ja.
Und das finde ich auch so vogelwild. Also man dreht jetzt irgendwie Minute 46 bis 54 genau. Und dann dreht man Minute 12. Ja. Wie kommt man damit? Oder schafft man sie einfach immer genau das drauf, was halt jetzt morgen ist?
Ich weiß nicht, wie das andere machen, aber dadurch, dass ich das so lang schon mache, habe ich zum Glück irgendwann mir angeeignet oder gelernt, dass ich ein Drehbuch lese und ab dann kenne ich es. Also ab dann weiß ich meinen Bogen, der Bogen meiner Figur. Und wenn ich dann auf der Dispo, also das ist das Blatt Papier, das wir jeden Abend bekommen für den nächsten Tag, sehe, okay, morgen drehe ich Buch 4, Buch 4, Szene 41 zum Beispiel, dann weiß ich, wo ich mich innerhalb von dem Buch befinde und weiß, was davor bei meiner Rolle passiert ist und was sie gerade frisch weiß, aus was für einem Gefühl sie gerade kommt, aus was für Situation sie gerade kommt. Und das ist halt ganz wichtig. Also wir drehen nicht chronologisch, wir drehen immer nach Motiven, weil Umzug bedeutet Zeit und Zeit bedeutet verdammt viel Geld für so ein Filmset. Wir Schauspieler sind ja dann noch die kleinste Schraube, was das Finanzielle angeht. Allein das ganze Equipment, allein die ganzen Teammitglieder zu transportieren, das sind 50 Leute, die da immer mit umziehen. Und deswegen drehen wir Stück für Stück jede Szene auf einem Ort ab und dann gehen wir erst zum nächsten Ort. Und da muss man ein bisschen flexibel bleiben im Kopf, auch wenn sich dann mal Drehpläne umstellen, aber dafür haben wir zum Glück auch Script, die uns dann genau sagt, wann war ich zum Beispiel zum letzten Mal zu sehen. Also dann kann ich morgen zu ihr hingehen und sagen, Dagmar, wann war Lillis letzte Szene? Und dann sagt sie, du warst bei Szene 23 und da hattest du gerade einen Streit. Oder da hattest du gerade voll das gute Gespräch. Und diese Gefühle nimmt man natürlich mit in die nächste Szene.
Muss ja auch, sonst wäre es ja völlig strange. Ne?
Genau.
Ja.
Und das gehört dann halt einfach alles mit dazu.
Krass. Ich glaube, das sind so krasse Insights für die meisten Leute, weil wenn man noch nie am Set war, dann kennt man das ja alles.
Ja, das stimmt. Und ich finde auch, da ist deine Branche natürlich sehr, sehr ähnlich, aber für so Menschen, die gar nichts mit diesem Beruf zu tun haben, das ist so anders wie jeder andere Beruf, den es gibt.
Völlig.
Auch überhaupt völlig. Unterhaltungsbranche oder alles, was irgendwie mit Kunst zu tun hat, aber vor allem Film nochmal, weil das natürlich so eine große Maschine ist, die da am Laufen ist. Du kannst es Leuten eigentlich nicht erklären, die das nicht selbst mal miterlebt haben. Und das finde ich so spannend. Aber deswegen macht es mir so Spaß, das mal zu erklären, weil vielleicht können die einen oder die anderen was mitnehmen.
Ja, also vielleicht auch nochmal ganz kurz, wie wir da reingerutscht sind. Ich habe ja klassische Werbeagentur, gell? Also wir machen Webseiten, wir machen Kampagnen, wir machen Logos und so weiter. Und wir haben einen Kunden gehabt das ist jetzt wahrscheinlich, Agentur gibt es seit 19 Jahren, 15 Jahre her, die hat ein Disco betrieben in der Nähe von Augsburg.
Geil.
Und das war aber sein Wochenendding mit einem Kumpel zusammen und er ist aber Außenrequisiteur beim deutschen Film quasi und ist wirklich einer der gefragtesten. Und der hat damals ganz viel München 7 und Tatort gemacht. Und irgendwann sagt er zu mir, wir brauchen immer wieder Requisiten, das könnt ihr doch auch machen. Sie dachte, was braucht er? Ja, wenn wir im Öffentlich-Rechtlichen, und das finde ich immer so spannend zum Erzählen, wenn wir im Öffentlich-Rechtlichen Marken zu sehen sind, dann dürfen die natürlich keine Marken sein.
Ja,
also
genau.
Was haben wir designt? Alles mögliche, Zigarettenschachteln,
ja,
Wasserflaschen, ganze Häuserzüge, also ganze Straßen quasi neu, wie viel Friseursalonschilder wir gemacht haben. Und irgendwann kam dann immer mehr Internet, das muss man auch dazu sagen, so ein Franz Bogner zum Beispiel, der war damals, glaube ich, schon 70, und dann hat es natürlich ein bisschen gedauert, bis dieses Internet auch in diese Fernsehsendungen gekommen ist. Sondern da war bei München 7 halt immer mehr Polizeipräsidium, Internetseiten. Muck Search ist so eine Webseite von uns, das ist das quasi das Google-Derivat. Oder Munich Maps für Google Maps quasi und so. Und ich habe mir gedacht, das gibt's ja gar nicht, das ist ja ein Scam. Also für uns, weißt du, wenn wir eine Webseite machen, müssen wir die 100-fach testen auf allen Browsern, auf allen Endgeräten. Und da haben wir das Endgerät mitbringen müssen. Also die wollten quasi, dass wir den Computer auch hinstellen, das nennt man dann auch Computerzuspielung on set. Und dann flackt dann einer unterm Schreibtisch, das war natürlich in den ersten Jahren ich, und muss dann drücken, weil die Schauspieler bieten nix, die sagen, hau ab, das muss jemand steuern. Ja. Und also das war für mich schon verrückt, was es da am Ende des Tages alles gibt. Und dann bist du eben das erste Mal an so einem Set und ich bin hinter so einem Vorhang und der Franz schreit am Set, wir lieben uns mittlerweile, Franz Bogner ist aber tatsächlich in der deutschen Filmbranche berühmt berüchtigt, also für den muss man arbeiten können. Und der hat dann irgendwie so gesagt, was ist das für eine Scheiße mit der Webseite, ich will die auf diesem Fernseher haben. Und das war damals noch nicht so mit Smart TV.
Ja.
Den Vorhang aufgemacht, wusste gar nicht, wer der ist. Und habe ich gesagt, der leckt mich doch am Arsch, macht doch den Scheiß selber. Und dann hat er gesagt, wer ist der? Und wer und so. Ne? Und so ging das dann los. Und irgendwann haben wir uns abend getroffen zur Drehbuchberatung. So, da kamen dann Drohnen, was kann man mit Drohnen machen und so. Richtig spannend. So, und Drehbuchentwicklungen und so. Ne?
Ja.
Schade, dass der Bergdoktor so wenig digitale Requisiten hat. Das wäre doch mal spannend.
Ja, wobei, das bringt uns immer zur Verzweiflung. Also das ist immer ein Punkt, wo natürlich die... Also ich kann beide Seiten verstehen, aber natürlich, wie du sagst, da gibt es Menschen, die bereiten das mühsam vor und dann bauen die Website oder dann bauen die WhatsApp, also unter Anführungsstrichen WhatsApp-Nachricht heißt natürlich nicht WhatsApp, oder die SMS, die eintrudelt und schreiben da genau den Text und das muss ja davor alles programmiert oder ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, werden. Und dann gibt es die andere Seite, die Seite der Schauspieler und die Seite der Regie, die natürlich kreative Freiheit wollen. Und dann wollen die vielleicht, dass da was anderes steht. Oder dann wollen die vielleicht, dass da ein anderes Profilbild drinnen ist oder whatever. Und das ist dann oft schwierig oder irgendwie herzerwärmend auch zu sehen, weil jede Seite natürlich von ihren Erfahrungen herkommt. Aber das ist auch das Schöne, finde ich, am Film. Und vielleicht kannst du mal da zustimmen nach deinen Erfahrungen. Da kommen so viele unterschiedliche Menschen zusammen und die arbeiten aber am selben Projekt. Und das finde ich so schön. Ein Mensch, der zum Beispiel aus der Kosmetik-Richtung kommt, also Hair- und Make-up-Artist, arbeitet dann Hand in Hand mit jemandem, der voll im Technik-Game drinnen ist. Das ist so geil.
Und 100% gleich wie eine Agentur. Also ich sage immer bei uns, wir sind eine ganz tolerante Firma. Weil Programmierer sind ja ganz anders wie Kreative, ganz anders wie Projektmanager, die schauen müssen, dass läuft und die Kohle reinkommt. Ganz anders wie Teamassistenten und so. Und das merkt man schon an dem Set, da ist immer ein gewisser gleicher Humor auch da. Und deswegen ist ganz spannend, was du sagst, weil ich glaube, das ist der Grund, warum wir bloß bei den großen Produktionen auch dabei sind, weil das ist genau das, jetzt sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs, Unternehmen statt unterlassen. Ich habe dann so gesagt, ja, aber was müssen wir denn machen, dass es richtig geil ist für das Set? Weil wir sind natürlich hingefahren und genau das ist passiert. Der hat gesagt, er will ein anderes Profilbild. Wer ist denn da auf dem Profilbild? Ja, die Nachricht muss anders sein und so weiter. Und da haben wir dann quasi was baut. Wir fahren da immer zu viert oder zu fünft hin und bauen dann am Set um.
Oh, geil.
Und dann regen sich immer alle auf, dass der Zwetschge so teuer ist, aber am Ende des Tages funktioniert es dann immer. Das ist übrigens auch ganz spannend, auch mal zu sagen, es gibt ein eigenes LinkedIn quasi für den Film, das heißt Crew United. Finde ich auch richtig lustig. Da findet man dich, da findet man mich, da findet man die Agentur. Und da tragt man dann auch alles ein. Das ist eigentlich noch viel geiler wie jedes Social Network, weil du kannst es genau sagen, so Bergdoktor-Folge sowieso, kannst du genau das schauen, da siehst du ganz genau, wer hat Licht, wer hat Ton, wer hat Kamera, hat der Zwetschge einen Einspieler gemacht, was hat die Ronja, wie viele Drehtage hat, das ist alles bei Crew United.
Ja.
Richtig spannend. Kann man auch öffentlich einsehen, also kann man sich einfach mal anschauen.
Ich denke schon, ja.
Ja, Ronja, wie läuft so ein Tag ab? Jetzt bist du heute angereist. Jetzt geht's morgen irgendwie los wahrscheinlich. Kommt ein morgen Fahrer, geht's oder? Los.
Morgen kommt ein Fahrer, genau. Morgen freue ich mich besonders, weil morgen ist ein besonderer Tag. Wir kriegen nämlich tollen Setbesuch. Einerseits von einem Mädchen, das hat ein Herz transplantiert bekommen und hat mich angesprochen am Fantag und dann hat gesagt, sie will seit Jahren unser Set besuchen, aber durch dieser Make-A-Wish oder wie der Verein heißt, weiß ich jetzt nicht, aber hat es irgendwie nicht geklappt, weil da natürlich einfach die direkte Draht fiel, haben gesagt, ach komm, kommst jetzt einmal mit und morgen ist sie dann dabei und wir kriegen Besuch einer ehemaligen Kollegin, die jetzt leider nicht mehr dabei ist, aber die besucht uns morgen. Also morgen freue ich mich ganz besonders auf den Drehtag und er geht eigentlich wie immer sehr früh los. Also man muss im Sommer mit der Abholung rechnen zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr und im Winter teilweise, weil wir nicht so viel Zeit haben, weil es natürlich früher dunkel wird, werden wir um 5.30 Uhr oder 6 Uhr abgeholt und dann werden wir in die Maske verfrachtet. Wir Damen sitzen dann immer eine Stunde da, die Herren etwas kürzer und dann gehen wir uns umziehen. Also zuerst in den Hair- und Make-up-Truck, dann in den Kostüm-Truck. Und wenn das erledigt ist, du weißt, kriegen wir zumindest bezahlt.
Geschafft. Und
dann, geschafft, egal, ich kann passiert. Wieder gehen. Na, Schmäh. Dann beginnt erst das Lustige, weil dann darfst du spielen. Also dann wirst du verkabelt, dann gehst du zum Ton, wie du davor gesagt hast, Ton über Bild. Ich finde auch, der Ton ist ganz, ganz wichtig. Wir sind verkabelt.
Ah, okay, nicht geangelt.
Nee, also wir haben auch eine Angel, wir haben teilweise auch versteckte Mikros in den Requisiten. Aber wir haben alle so ein kleines Kästchen, also da haben wir dann irgendwo unser kleines Mikro sitzen. Unser kleiner Sender ist dann hinten im Hosenbund oder hinten im BH bei den Damen. Und ja, dann geht's los und dann findet man sich ein und dann trudeln eben diese ganzen unterschiedlichen Menschen zusammen und wissen, sie haben jetzt einen Tag und die machen jetzt irgendwie 7 Minuten geilen Film und ab dann the fun begins. Also dann wird geprobt und dann wird diskutiert und dann wird irgendwie noch ausprobiert und dann werden noch Last-Minute-Telefonate geführt, weil irgendwelche Fragen offen sind und dann wird nochmal nach München oder nach Berlin oder nach Hamburg telefoniert und dann, ja, dreht man.
Wie lange dauert das?
Das Drehen? Mhm. Ja, eigentlich schon immer, also es ist natürlich alles geregelt, die ganzen Regelungen weiß ich jetzt nicht, aber eigentlich so aus der Erfahrung her werde ich meistens gegen 7 Uhr abgeholt und Drehschluss ist gegen 18:30 Uhr. Also gute 12 Stunden.
Gell? Also weil ja. Ich habe schon vieles jetzt gesehen, da waren wir nachts um 2 Uhr noch gesessen. Gerade im Studio immer schlecht, gell? Ja. Wenn man Kunstlicht hat, kann man drehen, solange man will.
Ja.
Ist hier besser.
Ja, das ist wirklich besser. Ja, oft werden dann auch alle legen einen Zahn zu, wenn dann die Sonne untergeht, weil dann wissen wir, wir müssen es jetzt schaffen. Weil was bedeutet es, wenn wir eine Szene nicht schaffen an diesem Tag? Die muss wann anders gedreht werden und das bedeutet so viel Arbeit und so viel Geld. Und deswegen versuchen wir alle dann oft an einem Strang zu ziehen. Und dann
kennt es schon auch, also gerade die Assistenzen am Set, die sind dann schon auch mal, also Ruhe bitte, kann auch mal energischer werden irgendwann. Und dann auch so, Leute, wir ziehen jetzt nochmal durch, weil wir wollen es jetzt nur in den Kasten kriegen. Ne? Ey, weißt du, was ich ganz brutal fand, aber da bin ich glaube ich ein bisschen Fanboy, du warst bei der Giovanni Zarella Show.
Ja.
Alter, ist das eine Maschine. Also dieser Typ, das, also diese ganze Show finde ich so krass, gell? Und ist ja eigentlich gar nicht, muss auch sagen, ich bin ja gar nicht im Schlager-Game, ganz im Gegenteil zu dir. Mhm. Aber ey, was, das ist ja die Maschine. Was, wie macht er das? 3-4 Stunden am Stück, er singt überall mit, der powert nur durch.
Und was das für eine Qualität ist. Das ist Qualität von amerikanischen Standards, die zu uns nach Deutschland geholt worden sind.
Ich glaube auch dreimal, ne? Die Show ist ja nur einmal live im Fernsehen, aber sie verkaufen sie vorher und nachher nochmal als Ding. Oder warst du da dann auch dreimal, 3 Tage in Folge, oder?
Das weiß ich nicht. Also ich war nur einmal da zu live.
In der Show.
Zu Ding, genau. Und wahrscheinlich werden sie es aufzeichnen.
Die verkaufen
es
so Stadien. Ja, nee, nicht die Aufzeichnungen, sondern du kannst quasi, wenn der jetzt in Düsseldorf oder was weiß ich was, Westfalenhalle ist, kannst du einen Tag vorher die Show schon sehen.
Da war ich nicht dabei.
Ja, krass.
Das ist aber cool.
Und da ist aber wahrscheinlich, da geht auch die Pumpe, oder?
Ja, lustigerweise viel mehr als jetzt bei anderen Sachen, was ich auch interessant finde, weil man ist da eigentlich so in diesem schönen Auffangnetz von dieser Show.
Das muss ja auch ein Auftritt sein, oder?
Ja, absolut. Also das ist absolut magisch. Du gehst da irgendwie rein und es ist wie, als würdest du so auf Kreativcamp fahren, aber das ist halt konzentriert auf 2 Tage oder vielleicht 3 Tage mit den Proben. Aber es macht unglaublichen Spaß und das gefällt mir auch an der Musik so und das gefällt mir vor allem auch am Schlager so, dass die Menschen nie verstecken, dass es ihnen gefällt. Das mag ich sehr gern bei dieser Musikrichtung. Also die Menschen, die sitzen da unten und die jubeln, die sind wirklich, die haben Freude und du siehst es in ihren Gesichtern und es gibt ja nichts, was einen mehr ansteckt oder motiviert, als wenn du irgendwie in ein lachendes Gesicht schauen kannst. Und das ist wirklich toll. Also coole Momente, die immer viel zu schnell vorbeigehen und danach will man gleich nochmal.
Das glaube ich, ja. Wird er live gesendet? Muss man auch live singen?
Teils, teils. Mhm. Ja, es wird live gesendet. Viele Künstler singen live. Das ist ja
Schlager auch selten, ne?
Ja.
Oder? Also bei so einem
meinst du live?
Bei so einem Fernsehgarten?
Das ist auch live.
Ja?
Ja, Fernsehgarten ist live, immer wieder Sonntags ist live. Und
nee, die Sendungen schon, aber die singen ja ganz selten live. Gibt es auch diesen, ist es Andy Borg, oder? Mit seinem Mikrofonfehler.
Das war sehr legendär, ja.
Aber schon mal, beschreibt das genau das, was du zum Schlager sagst, weil der hat einen Gag draus gemacht und nimmt sich nicht so ernst. Ja. Und so.
So wie den Andy kennen, glaube ich, war es sogar Absicht.
Es hat ein bisschen geprobt ausgeschaut, weil er die Hand so gewechselt hat.
Ich liebe den Andy, der ist einfach der geborene Entertainer, der geborene Moderator und wenn er selbst irgendwo Musikauftritt hat, dann muss man eigentlich nur kichern die ganze Zeit, weil er einfach, er kennt sein Publikum, er kennt seine Marke und er kann es dann halt auch verwenden und das finde ich auch schön, wenn jemand erstens sein Handwerk kann, aber zweitens auch genau weiß, für wen er das macht. Und durch diesen Gag mit dem Mikro ist er ja auch durch alle Social Medias durchgegangen. Das war ja eine Reichweite, die er sich da in diesem Moment geschenkt hat, mit so einer Kleinigkeit.
Weißt du, das meine ich aber auch immer auch mit deinem SWR-Versprecher jetzt, dass doch am Ende des Tages, also ich habe es mir wirklich auch gar nicht durchgelesen, aber am Ende des Tages finde ich es jetzt irrwitzig, weil es stimmt einfach, der SWR hat es produziert, in der ARD wird es ausgestrahlt, super geile Reichweite, bei ihm super geile Reichweite. Darum geht es am Ende des Tages, stärkt die Marke, Personal Brand, darum geht es am Ende des Tages.
Und jetzt wissen viele, also ich habe es zwar nicht absichtlich gemacht, sondern das ist mal passiert, aber jetzt wissen natürlich viel mehr Menschen, dass ich im SWR, in der ARD moderiere als davor.
So.
Und du musst halt, das ist ganz wichtig und da würde ich gerne nochmal zurückkommen auf die negativen Kommentare, mit denen viele Creator konfrontiert sind. Du musst das Business verstehen, in dem du dich befindest. Und es regt mich manchmal wirklich auf, wenn Leute sich das Business zunutze machen wollen und in dem Business sich bewegen wollen und damit Geld verdienen wollen, was ja ihr gutes Recht ist, also immer her damit mit kreativen Leuten, aber dann kritisieren, wie das Business funktioniert. Weil was ist Social Media? Es ist ein Marktplatz und da schreien Leute rum. Und Social Media wurde mal gemacht dafür, dass du deine Urlaubsbilder und deine Foodposts irgendwie ins Netz schreien kannst. Und es ist nun mal so, dass da drunter dann die Funktion ist, dass man einen Kommentar hinterlassen kann. Und was bedeutet ein Kommentar? Wie gesagt, außer es überschreitet rechtliche Grenzen, aber es bedeutet steigende Reichweite, es bedeutet Interaktion. Und das ist auch genauso wie mit den ganzen Medien. All diese Zeitschriften, die bei meinen Kollegen teilweise auch nicht so gut zu sprechen sind, aber auch wenn die dann irgendwie ein Clickbait machen oder auch wenn die dann meinen Namen in die Headline setzen, Ronja Forcher schon wieder schwanger. Ich bin, glaube ich, jedes Jahr einmal schwanger. Bunte.
Ronja Forcher, Familienzuwachs. Genau. Ich hab's gar nicht geschafft. Genau. Ich habe dreiviertel Seite gelesen. Ich habe nicht gewusst, was sie mir sagen, weil wahrscheinlich ja Katze genau. Am Ende kommen oder so.
Ja, genau. Tatsächlich bin ich ja Katze.
Oh, ey, zum Glück habe ich es nicht gelesen.
Das ist wichtig. So funktioniert dieses Business und man geht Hand in Hand. Und ich finde es ganz schwierig, wenn man dann auch diese Medien so vor den Kopf stößt oder sagt, na, mit denen mache ich nichts oder mit denen, da gebe ich kein Interview, weil das ist eine Symbiose. Wir sind irgendwie wie die Alge und der Pilz. Wir gehören irgendwie zusammen. Der eine braucht den anderen. Und wenn ich dann ein neues Projekt habe, wie zum Beispiel das Buch, ja, dann klopfe ich ja wirklich an jede Tür. Dann
brauchst du
ja
auch.
Oh, kann ich bitte ein Interview machen? Und wenn ich davor immer Nein sage, warum sollten sie dann Ja sagen?
Ja,
und ich glaube, es ist ganz wichtig, man muss verstehen, auf was man sich einlässt. Und dann fällt einem auch vieles einfacher.
Weißt du, die Leute, das finde ich immer so abgefahren, die Leute fangen dann an, irgendwas zu machen. Mhm. Und dann haben sie 100 Follower und die behandeln sie wie Dreck. Weil sie eigentlich 100.000 wollen. Aber ich meine, das sind ja die mal da ist.
Ja, genau.
Ihr beantwortet seit 1,5 Jahren jeden Kommentar selber. Wow. Das sind so 40.000 im Jahr. Habe jeden selber beantwortet.
Klar, manchmal auch. Wie viel Zeit ist das?
Ich mach's immer auf dem Klo.
Ah ja, gut, das ist gut, ja.
Ich mache ja viel Daumen hoch oder ja, irgend sowas. Ja. Aber ich ziehe halt auch meinen Content da draus. Also ich halte zum Beispiel auch nichts von, wir drehen erst 30 Tage Content vor. Es funktioniert nicht, weil du musst
du
den Vibe
eher dann,
ja,
genau,
ich muss es fühlen
jetzt,
wie du.
So wie
also
jetzt
ja,
beim
Energie.
Livestream, ja.
So, also was ist da? Und auch da merke ich wieder, da macht die eigene Stimmung auch was aus. Hat man auch stärkere und schwächere Tage. Mhm. Manchmal schreibt dann einer was und dann fege ich den voll an, so ungefähr. Ja, und dann verpisst die doch aus meinem Profil gefühlt. Und dann sagt er, hey, es war einfach nur eine Frage und ich habe einen schwachen Tag gehabt. Aber das kommt ja nur aus dem Ding raus. Und ich glaube halt schon, ja, das ist genau das Gleiche, wenn du dich mit den Leuten nicht beschäftigst. Und das ist ja der Gag, ich mache ja den Content für die Leute. Also mein Content ist ja hauptsächlich für Leute, dass ich meine Erfahrungen teile. Da geht es ja nur gar nicht darum, dass die was von mir jetzt irgendwie, sondern ich will das teilen und dass nicht jeder dann gleich einen Fehler machen muss. So muss man halt auch interagieren, das ist part of the game. So ist es halt am Ende des Tages. Und,
ja.
Aber jetzt bei diesen krassen Kommentaren, ne? Also was habe ich für Kommentare gehabt? Ich habe tatsächlich einmal den Fehler gemacht, dass ich ein bisschen politisch geworden bin. Das habe ich ganz schnell gemerkt, bringt einfach nichts. Aber ich habe bei der Wahl ein relativ witziges Video gemacht und habe so gesagt, Leute, alles übrigens ganz spannend, muss ich dir nur zeigen, es passt eigentlich auch gut zu dem Buchthema. Ich habe mich nämlich auch im letzten halben Jahr unglaublich viel mit dem Tod beschäftigt. Ich habe einen Leichenwagen gekauft.
Oh.
By accident eigentlich. Also ich habe es nicht vorgehabt, ich wollte einen Oldtimer.
Und war noch jemand drin?
Nee, aber es ist ein super geiler, zeigt uns dann nach dem Podcast ein super geiler Oldtimer-Leichenwagen aus Teneriffa, komplett schön. Glas.
Ach toll.
Und jetzt fahre ich da natürlich mit Werbung drauf rum und steht auf dem ganzen Leichenwagen, alle wollen ganz nach oben.
Geil.
Und habe dann da zum Gag so gesagt, Leute, wählt's was Gescheites, es gibt zu viel zum Wählen, aber wählt's demokratisch. Und ich habe nur eine Frage, hat irgendwie jemand nur so einen alten Sarg rumliegen, weil dann würde ich das AfD-Logo draufdrucken und schnell vors Wahlbüro heute fahren.
Geil.
Dann ging es aber richtig ab, auch mit Morddrohungen und so. Ne? Und da hört's ja eh auf, nur, also ich habe zum Beispiel auch so dieses Ding, dass ich sage, wenn es da irgendeiner, schau mal, bei mir ist zum Beispiel mal einfach was über die Frisur zu sagen, ne? Schreiben sie halt eher mit seiner hässlichen Glatze und so. Bin da mittlerweile gar keinen Bock drauf. Also ist auch für mich nicht ernst zu nehmen, ist mir auch ganz wurscht. Ich bin nicht da, um gut auszuschauen, sondern eher um Inhalte zu machen. Aber lösche ich einfach, blockiere, gar keinen Bock drauf. macht auch schlechte Stimmung, finde ich, so unter so einer Kommentarspalte. Mhm. Ne? Wenn man das bei dir vorstellt, so Schlager, da hast du ja auch viele Videos online mit dem Schlager und so, da braucht man guten Vibe und dann finde ich es auch völlig in Ordnung, absolut, einfach mal was zu löschen, weil man sagt, das ist nicht my Vibe, es ist meine Kommentarspalte.
Du eben, genau, das ist ja dein Doorstep, auf dem du fegst. Richtig krass. Und du kannst da auch, du darfst da auch die Regeln setzen.
Ultra spät verstanden. Ja. Diese Kommentarspalte würde es nicht geben, wenn du dieses Video nicht gepostet hättest. Und das muss man mal so verstehen, weil man sich so schwer tut, ja, aber wenn ich das jetzt lösche, weiß nicht und so, ja, weil das ist ja nur da, weil ich es gepostet habe. Ich weiß gar nicht, als hätte ich dir dieses Skript geschickt, gell? Weil jetzt kommt meine nächste Frage so. TikTok, Instagram, relativ gleich viel Follower, hat mich total verwundert. TikTok waren es 116.000, Instagram 172.000. Ich frage mich, dann will ich aber eigentlich, frage ich das auch nur, weil ich was lernen will. Ja. Welchen Content für welches Netzwerk? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ich bin total schlecht in Social Media. Und es ist mir auch einfach wurscht. Mhm. Und deswegen mache ich einfach nur das, was ich will. Also ich habe keinen Plan, ich habe keine Taktik. Ich habe mir zwar einmal, glaube ich, einen Contentplan für Juni geschrieben. Da habe ich nur zu dem Zeitpunkt reingeschaut, wo ich ihn erstellt habe. Danach ist der verrottet in der Datei sozusagen. Und TikTok war für mich was, wo ich merke, und das ist beim, egal was ich mache, ist mein persönlich, also die Ronja, meine Gesundheit, mein Wohlbefinden immer an erster Stelle. Und ich habe zum Beispiel, wann habe ich mal TikTok runtergeladen? Irgendwann vor der Pandemie. Und habe ich aber gemerkt, das tut mir nicht gut. Ich verbringe viel zu viel Zeit darauf. Da verwende ich eigentlich die wertvollste Ressource, die ich habe, meine Kreativität, meine Auffassungsgabe und meine Zeit, schenke ich dieser Plattform, dieser App. Und deswegen habe ich ganz lang auf TikTok nichts gemacht. Also wirklich, glaube ich, 2 Jahre war absolute Funkstille. Und auf Instagram aber immer mal wieder, weil irgendwie ist es vielleicht auch mehr meine Generation. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich wie ein Digital Native. Also da muss ich nichts denken, das verstehe ich einfach. Und dann, ja, habe ich natürlich auch nicht Anschiss, aber meine Content-Firma, also das sind eigentlich Freunde von mir, die ich kennengelernt habe und die haben eine Content-Agentur. Und die haben gesagt, Ronja, du musst was auf TikTok machen. Es ist so einfach. Mach einfach nur das, was du auf Instagram eh die ganze Zeit machst, halt auch auf TikTok. Und jetzt habe ich seit ungefähr einem Jahr versucht, ich gebe mir Mühe, wieder was auf TikTok zu machen. Aber auch da, sobald ich merke, es wird mir zu viel, ich schaue plötzlich nur noch auf Zahlen, ich schaue nur noch auf Likes, ich schaue nur noch auf Kommentare, zack, ist schon wieder gelöscht und bin ich schon wieder unten. Weil ich denke mal, meine Gesundheit ist viel wertvoller als irgendein... Eine aber Reichweite.
Das ist
so lustig,
weil bei mir ist genau andersrum. Mhm. Mich fuckt Instagram so ab. Ja. Also ich habe es ja überhaupt erst angefangen, geschenkt zu sein.
Sorry, ich wollte loslassen.
Ich habe überhaupt ja erst angefangen aus einer Wette raus und habe nur TikTok. Mhm. TikTok ist mein Hauptding. Ja, aber jetzt habe ich leider erst im Januar quasi Multiposting gemacht. Das ist ja auch was ich dir voll empfehlen würde. Mach das einmal, lad es runter und poste es einfach überall. Mhm. Ich poste es ja dann auf, also ich mache es auf TikTok, weil ich will dann einen kurzen Titel einblenden. Gefallen mir besser bei TikTok. Dann lade ich es runter. Das Geile ist, wenn du es bei TikTok hochgeladen hast, wird schon komprimiert. Also ich warte kurz, bis es die ersten Aufrufe kriegt, dann ist es ganz klein. Und dann habe ich einfach eine App und die postet es dann auf Instagram, auf YouTube. YouTube Shorts wird dich auch ein Riesenthema. Mhm. Gerade im Schlager gibt es ja bloß ein paar Seiten und alles, was quasi unter einer gewissen Zeit ist, wird ein Short, also auch ein Hochformat-Video. Und auf Instagram, auf LinkedIn und auf YouTube poste ich es dann.
Krass.
Den Content überall. Mhm. Das nervt mich total, dass ich ihn früher gemacht habe, weil natürlich gibt es dann überall auch eine Reichweite. Ne? Und mir geht es aber so, mir hat es noch nie gestresst, aber mich stresst es noch viel weniger, wenn ich create, statt nur konsumiere. Weil konsumieren ist ja, also ich kann anders konsumieren. Ich konsumiere jetzt heute aus, ich möchte die Trends sehen, ich möchte schauen, was mich interessiert, wie verändert sich diese Plattform, um dann zu createn. Das ist eigentlich Part meiner Arbeit. Mhm. Und dann ist es für mich auch gar nicht toxisch und so. Mhm. Also ich bin auch nicht der Typ dazu, muss man auch sagen, ich ziehe das nicht runter. Aber ich habe das nur so gemacht. Und eine Zeit lang, wo ich noch nicht wusste, ob das so klappt, habe ich quasi 3 Profile gehabt. Okay, ein Profil habe ich nur Comedy-Videos angeschaut, nur lustige Sachen. Wenn ihr was Lustiges wollt, bin ich in das Profil reingegangen.
Das ist ja schlau.
Genau. Ein Hannes Zwetschke-Profil, das war mein privates eigentlich. Und ein Content-Creator-Profil. Und das habe ich dann aber aufgehört. Ja. Mein privates ist jetzt das, weil ich gemerkt habe, das stört mich nicht. Und ja, das Comedy-Profil, das finde ich total witzig. Weißt du, wenn du jetzt heute zum Beispiel ein Thema hast, rein theoretisch hier auf dem Weg zu dem Buch nochmal Beschäftigung mit dem Tod und so weiter, da biegst du natürlich schnell ab bei TikTok. Ne? Also ich habe den Leichenwagen gekauft, ich habe nur noch Bestattungsunternehmen auf meiner, ich weiß alles, Innenausbau, ich weiß alles, kenne mich voll aus. Und das kannst du aber ganz geil mit so Profile eigentlich steuern.
Ja, aber das ist eine schlaue Idee, schon darauf bin ich gekommen. Also ich war schon mal so weit, dass ich einen privaten Account gemacht habe, der nicht so heißt, wie ich heiße, wo ich dann dachte, ah, und da kann ich mit all meinen Freunden chatten und dann kann ich dann nur private Sachen posten. Aber da habe ich dann gelernt, ich will privat gar nichts posten. Also das ist wirklich, in mir gibt es kein Bedürfnis, meiner Cousine dritten Grades das Tiramisu beim Italiener zu zeigen. Das ist mir einfach, ich bin nur gerade hier für mich und alles, was ich poste, ist beruflich. Also ich habe auch vor noch 5 Jahren wurde manchmal in Interviews gesagt, ja, dein Leben ist ja ein Glaskasten, du teilst ja alles. Und haben wir gedacht, irgendwie stimmt das. Das will ich eigentlich gar nicht. Und jetzt habe ich alle Glaswände ausgetauscht mit Holzwänden, wo so ein kleines Fenster drin ist. Und da bestimme ich halt, was ich rausschicke in die Welt. Und ich glaube, Social Media ist ein unglaublich wichtiges Tool und es ist so ein Vorteil jetzt gegenüber von früher, dass du mit Leuten connecten kannst und irgendwie deine Zielgruppe. Ich meine, wie viel Geld müsstest du zahlen, dass du deine Zielgruppe im Wohnzimmer am Sofa abholst? Das wäre unbezahlbar.
Mittlerweile automatisiert, weißt du? Ja. Also deswegen mag ich TikTok so gern. Also Nummer eins finde ich, dass TikTok viel realer ist. Mhm. Ich fuck das so ab bei Instagram, weil ich bin sehr grad raus und so. Und dieses geschönte Scheiße, alle, teilweise lernst du Leute auf Instagram kennen, das siehst du sie im echten Leben, denkst du so, das gibt's, das ist doch die gar nicht, das gibt's doch alles nicht. Ja. Und das ist bei TikTok realer, finde ich so. Mhm. Und aber das, was du sagst, also das denke ich mir auch immer, gell, ich habe einen Sohn, der ist 7 und dann denke ich mir immer, was hat der jetzt heute für Möglichkeiten? Also am Ende des Tages kannst du ja heute ein Content-Piece machen. Die Zielgruppe wählt dir die KI aus nach einer gewissen Zeit. Ganz automatisch wird immer mehr, Untertitel sind nicht mehr so wichtig, Beschreibungen nicht mehr so wichtig, Hashtags kannst du vergessen. Also wie krass hat sich das jetzt in den letzten 3-4 Jahren verändert? Und jetzt kriegst du, und das ist immer das, warum ich das nicht verstehe, also so viele Leute sprechen mir an und sagen, ah, Hannes, ich würde auch so gern Content machen, krieg meinen Arsch nicht hoch und so. Du kriegst ja, und dann habe ich immer nur 300 Views. Du kannst jetzt diese Maschine in die Hand nehmen, die wir alle in der Hosentasche haben, kannst ein Video machen und 300 Leute sehen es geschenkt. Ja. Und wenn du das 3-mal am Tag machst, dann sehen das 900 Leute. Mhm. Und das ist immer so was, was ich nicht verstehe, warum man sie damit nicht mehr, ist dann eine Wahnsinnsmöglichkeit, das ist abartig, das musst du einen ganzen Tag eigentlich machen. Und es bräuchte zu viel guten Content, es gibt zu viel Quatsch.
Ja, das stimmt. Also das fällt mir auch auf, da habe ich gedacht, liegt es jetzt daran, dass ich langsam alt genug bin, um das irgendwie unterscheiden zu können, aber mittlerweile ist so viel wirklich einfach nur Dreck.
Ja,
in den For You Pages auch ganz viel AI generiert und nichts gegen AI. Also ich bin wirklich, ich bin voll für diese neue Zeitalter, in dem wir uns jetzt befinden. Aber wenn dann eine AI-Stimme mit einem AI-Autor ein AI-generiertes Video macht und du schaust es dir an wie so ein Zombie, dann denkst du wirklich, du haust gerade das Geschenk der Zeit, des Lebens einfach nur in die Tonne. Das hat nicht einmal ein Mensch produziert, das ist nicht einmal ein Mensch, den du dann rewardest, sondern es sind irgendwelche, keine Ahnung, Algorithmen oder eben, das ist nicht einmal mehr menschliche Kunst oder Kreativität. Und es ist ja toll, dass man sich diese Tools hernehmen kann, um dann seine eigene Kunst besser zu machen, schneller zu machen, billiger zu machen, damit man auch mehr produzieren kann, als jetzt Einzelunternehmen zum Beispiel. Aber deswegen, ich kann nur unterstreichen, wenn du sagst, es braucht mehr guten Content.
Ja.
Und ich finde auch oft die kleinen Creator, die noch ganz wenige Views oder Follower haben, die sind so wertvoll und die machen so viele tolle neue Sachen. Und wir lieben ja neue Sachen.
Voll. Ja, und weißt du, also ich meine, KI, AI in unserer Branche, Riesenthema. Ich meine, der Podcast ist es dann, wenn wir fertig sind, kann der eine halbe Stunde später, ist der komplett transkribiert. Mhm. Wir haben ein komplettes Transkript. Dieses Transkript wandert natürlich in die KI, schreibt die Shownotes. Das wäre früher alles Wahnsinn gewesen. Ne? Dafür ist es geil. Aber ich nutze zum Beispiel KI ausschließlich, wenn ich der Wissensgeber bin.
Ja.
Weil gerade ChatGPT macht so viel Fehler auch. Und aber wenn ich mein Wissen da reingebe und lasse es dann für mich arbeiten, dann ist es halt super schlau. Ich glaube aber auch tatsächlich dadurch, dass so viel Dreck online ist, wird halt authentischer Content immer noch wertvoller.
Ja.
Und das können die ja nicht nachmachen, weil dieser Dreck-Content, der da draußen ist, der ist ja oft noch nicht mal kuratiert. Mhm. Also die Leute machen eine Excel-Tabelle und sagen, und das ist ja auch wild, da wird es von dir ausgeben, je mehr Videos man online hat, ich habe jetzt auch 1400 Videos online, nehmen die 5 Videos von dir oder von mir, schmeißen die rein, digitalen Klon, hauen irgendeine Stimme drauf, kann man mittlerweile auch machen Aber zum Glück merkt ja der Mensch immer nur, es wird auch immer so bleiben, also die Evolution, gibt es so eine Studie, Nvidia hat so eine Software, dass du bei einer Videokonferenz so wegschauen kannst und dann sind die Augen aber immer da. Mhm. Also kannst du, wenn die, das ist ja tatsächlich, die Kamera hängt immer ein bisschen blöd. Mhm. Und wenn das einmal eine Millisekunde aussetzt und so einen Glitch am Auge gibt, dann musst du das noch nicht mal merken als Mensch, aber nee, das Unterbewusstsein sagt dir, da stimmt was nicht in dem Gespräch. Und das ist der Vorteil. Und ich glaube, das ist der Vorteil von authentischem und gutem Content, weil der wird immer gewinnen am Ende des Tages.
Mhm. Ja, und ich bin auch irgendwie ermutigt davon, dass auch ganz viele junge Leute sagen, wenn was nicht KI generiert ist, dass sie es dann umso mehr anschauen oder dass dann auch immer mehr jetzt wieder der Support zu kleinen Business, zum kleinen Business ist oder über diese ganzen Plattformen, wo du wirklich merkst, du unterstützt damit einen Menschen, sei es jetzt über Vinted, über Etsy, das ist wieder im Kommen. Wir haben ja das Bedürfnis eigentlich, der Mensch ist ein extrem soziales Tier. Und wir haben ja eigentlich das Bedürfnis, unser Eins zu unterstützen. Und da fühlen wir uns ja auch wohl. Und das bringt uns und schenkt uns ein gutes Gefühl. Und ich glaube, dass das auch, ich glaube schon, dass Menschen akzeptieren und lernen dürfen, dass künstliche Intelligenz jetzt was ist, was nicht mehr weggehen wird. Und dass das was ist, was wir für uns verwenden können. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, dass die künstliche Intelligenz irgendwie plötzlich dominiert oder über unsere Köpfe hinweg Sachen kreiert oder entscheidet. Ich glaube, wie du sagst, da ist der Zuschauer auch aufmerksam genug. Auch wenn man vielleicht mittlerweile kein KI-Video mehr erkennen kann, dass das jetzt generiert worden ist, sondern nicht echt gedreht. Aber ich glaube, dass auch ganz viele bewusste Schauentscheidungen dann entstehen, was ja toll ist, wenn wir wieder zurückkommen zu bewussten Entscheidungen und nicht zu Doomscrolling 5 Stunden lang am Stück.
Ich bin nur so ein bisschen abgelenkt, weil da drunten geht jetzt zum dritten Mal nackert auf seinen Balkon raus.
Spannend, du sitzt richtig.
Ja, das nächste Mal hocke ich mir andersrum. Ja, finde ich gut. Also ich glaube tatsächlich, dass genau das passiert. Diese ganze Automatisierung, die ganze Digitalisierung führt ja erst dahin, dass wieder solche Dinge wie Small Businesses, Etsy und so weiter. Und dann ist es ja wieder was Gutes, gell? Man kann sich ja auch jeder Bewegung immer ein bisschen zuwenden, wie man möchte. Ne?
Ja.
Ja, da wäre so eine Frage gewesen, machst du alles selber, steht dann noch bei mir auf der Liste von dem Content.
Ja, also ich schneide selber, ich filme selber. Wie gesagt, habe ich diese Agentur meiner Freunde, ja, die mir da ein bisschen unterstützen und manchmal ziemlich in den Arsch, wie sagt man da, in den Arsch treten. Zum Glück, das brauche ich auch. Ich lese eigentlich fast keine Nachrichten, weil ich merke, das ist so viel Zeit, da bin ich gar nicht bereit, die aufzuwenden dafür. Wenn Menschen mich persönlich treffen, dann bin ich der offenste Mensch und ich liebe Gespräche.
Was meinst du, Nachrichten, Medien oder Direktnachrichten?
Genau, ja, genau. Das mache ich nicht. Da habe ich jetzt in der Agentur…
Außer meine?
Natürlich, außer deine.
Das hat funktioniert?
Das hat funktioniert, aber eben durch Benji. Also der liest meine Nachrichten und der bringt dann Wichtiges zu mir und dann kann ich ihm sagen, was er antworten soll. Und das, damit sich die Leute natürlich auch gesehen fühlen, reagiert er manchmal darauf, aber… Was wirklich von mir kommt, sind irgendwie Sprachnachrichten, sind irgendwie Kommentarantworten, sind natürlich dann Videobotschaften oder wenn man irgendwie Leute in echten Leben sieht, aber das mache ich sozusagen nicht selbst, wobei das wird einfach gar nicht gemacht. Also das ist einfach ein bisschen auf dem Stoppgleis, wie sagt man da, Abstellgleis. Aber sonst mache ich alles selber.
Regst du dich auch so auf, dass nur Quatsch durch die Decke geht, habe ich mal da aufgeschrieben, weil es ist so lustig, wenn man die TikTok-Videos sortiert nach Aufrufen,
ja,
dann ist da eins von der Berliner Toilette mit XX-Chromosom und XY-Chromosom, ja, oder so, immer Filmtasche, ja, rechts, links, ja, wo, ja, muss sie rein? 2 Millionen Plays, glaube ich, oder, ja, was? Das erfolgreichste Video. Mhm. Da denkt man sich manchmal so, ey, das sind so geile Insights mit, hey, hier ist die Ronja vom Bergdoktor und wir drehen jetzt wieder, ich beantworte alle Fragen und dann geht so ein Video so durch die, ja, Decke. Oder irgendwann tanzt du neben dem Mercedes vom Hans da.
Stimmt, daran kann ich mich erinnern.
Ja, alle rasten komplett aus. Hat eigentlich, und finde es immer ganz spannend, weil am Ende des Tages bringt es ja auch wieder was, weil die Leute kommen aufs Profil, die finden es lustig, sie folgen, hilft. Aber geht es dir nicht auch manchmal so, dass du dann sagst, ja, hey, ich habe so geile Videos, wo so geiler Inhalt einfach drin ist und jetzt geht so ein Schmarrn so ab, das gibt's doch nicht.
Na, weil es mir nicht wichtig genug ist. Ah, also ja, da sind wir wieder bei dem
ein
Ding.
Ein Puzzleteil quasi.
Ein Puzzleteil, genau. Das ist einfach, ich versuche irgendwie das so zu machen, wie ich mich wohlfühle und dass ich auch das Gefühl habe, ich vernachlässige dieser Teil meines Berufes jetzt nicht ganz. Aber mittlerweile, zum Glück, bin ich auch an einem Punkt, es ist mir eigentlich egal, wie viele Leute das sehen. Auch bei meinen Story-Aufrufen, bei mir schwankt es von 40.000 Aufrufen bis zu 9.000 Aufrufen pro Story, je nach Thema. Und früher habe ich das dann sehr in mein Privatleben genommen. Da habe ich mich schlecht gefühlt, wenn ich plötzlich wenig Aufrufe hatte. Und dann irgendwann habe ich das losgelassen und habe, wie du davor gesagt hast, es ärgert mich nicht mehr. Also ich lasse mich nicht mehr ärgern von sowas. Und mittlerweile habe ich das so eine angenehme Wurstigkeit dafür entwickelt. Und eher manchmal muss ich darüber schmunzeln, was jetzt gut funktioniert, weil ich mir denke, ah, okay. Aber ich versuche dann auch nicht das dann nochmal zu reproduzieren oder dann nochmal zu machen, dass ich nochmal viral gehe, sondern ich mache einfach mein Ding weiter. Also mein kleiner Tuckerzug, der tuckert da ganz entspannt so und manchmal schauen halt Leute zu und manchmal nicht.
Das glaube ich tatsächlich auch. Ey, wie viele Leute sich dann anschauen, okay, warum hat dieses Video funktioniert? Und dann wieder analysieren.
Ja,
und dann
das fangen die an.
Oder weißt du, bei uns im Online-Shop-Bereich, dann bauen die 3 Wochen lang an einem Button rum, Schriftgröße 1 größer, Schriftgröße 1 kleiner und sagen dann, oh, das macht jetzt 3% mehr Umsatz. Ja, aber was haben die 3 Wochen umbauen kostet? Und vor allem sind ja ganz viele Dinge einfach abhängig von, also ich glaube zum Beispiel auch, dass die Leute super abhängig von Mondphasen sind, weil sobald Vollmond ist, rasten sie alle in die Kommentare immer aus.
Ja.
Aber ja auch vom Wetter. Also heute ist zum Beispiel für E-Commerce ein super geiles Wetter. Wenn es regnet draußen, kaufen die Leute ein. Ja, wenn es jetzt 30 Grad draußen hat, dann wäre jetzt nicht irgendwie ein paar Socken irgendwie einkaufen.
Daran habe ich noch nie gedacht. Das macht voll Sinn.
Und dann ist es auch Schmarrn. Einfach machen, aus dem Herz raus, Content, zack, bumm, was habe ich jetzt heute für Gefühl? Will ich dazu was sagen? Bewegt mir das oder nein? Ich glaube, das ist viel schlauer.
Ja.
Mein vorletzter Punkt.
Oh nein, was? Ich will doch, dass es zu Ende ist.
Ja, dann reden wir weiter. Wir haben jetzt schon Stunde 5, gell? Wie du am Anfang gesagt hast, so, für die nächste Stunde. Ich habe gedacht, da werden wir mal schauen, ob das eine Stunde wird. Heimat. Also eigentlich, ich habe dir geschrieben, hey, lass uns doch einfach in der Drehpause drehen. Klar, das hätte natürlich geil ausgeschaut, Gruberhof.
Ja.
So. Dann war die Idee... Nein, genau, dann kam von deinem Management, ob ich nach Potsdam kommen kann. Mhm. Und das hat man nicht, passt in meinen Terminkalender. Da bin ich nämlich einen Tag später bei Robbie Williams, nächsten Samstag.
Geil.
Und dann habe ich mal ein bisschen nachgestellt und gedacht, Potsdam. Und dann, wenn man ein bisschen schaut, Berlin, Tirol, Potsdam, Innsbruck. Wie geht da Heimat bei sowas? Also gibt es für dich Heimat?
Ich bin auf der Suche nach Heimat. Mhm. Ich glaube, es gibt Heimat in meinem Leben. Wenn ich viel arbeite, verliere ich aber das Verständnis dafür. Weil jetzt gerade im Juni zum Beispiel, ich habe meinen Koffer gepackt am 1. Juni und bin wieder zurück nach Hause gekommen am 27. Ich war 27 Tage am Stück unterwegs und habe jede Nacht woanders geschlafen. Und wenn mich da jemand fragt, wo ist Heimat, dann komme ich auch ins Grübeln, um ehrlich zu sein. Also ich denke schon, dass Heimat natürlich irgendwo der Ort ist, wo ich groß geworden bin, also Tirol, da wo wir uns jetzt gerade auch befinden. Ich merke aber auch immer mehr, das klingt wie so ein Glückskeks-Spruch, aber irgendwie ist da was dran. Heimat sind wirklich die Menschen, die dir ein gutes Gefühl geben. Wenn ich bei meinen Freunden am Tisch sitze und mit ihnen Karten spiele, dann muss ich nicht überlegen, wo Heimat ist. Wenn ich mit meinem Mann gemeinsam koche und dann gemeinsam zu Abend ist, muss ich nicht überlegen, wo Heimat ist. Also ich glaube, Heimat bedeutet für mich Sicherheit und Sicherheit sind vor allem in erster Linie die Menschen und nicht wirklich der Ort.
Mhm. Ich glaube, es kommt dadurch dieses Reinwachsen. Ich glaube, wenn es einfach so losgeht, ich habe 4 Jahre Zweigstelle in Hamburg gehabt mit der Agentur und so habe ich das heute überlegt und dann habe ich mir so gedacht, dann ist mir erst kommen, du fahrst ja jetzt zum Arbeiten. Für mich war das nervig, es war ein super geiles Hotel, also haben da 180 Nächte im Jahr gebucht, wirklich, also ein wirklich geiles Hotel, aber es hat sich auch manchmal ein bisschen, und das habe ich mir heute eben überlegt, ob sich das für dich auch so anfühlt, manchmal ein bisschen wie eingesperrt angefühlt, obwohl man ja raus kann.
Ich weiß, was du meinst.
Aber jetzt bist du hier, wenn jetzt da unten 20 Bergdoktor-Hooligans gefühlt wären, also ist ja übergeil in dem Hotelshop, habe ich vorher unten gesehen, gibt es so einen Fächer mit den Also das ist ein Maximum an Merch, was geht, ein Fächer mit den Schauspielern drauf.
Ganz geil finde ich auch die Pflaster.
Pflaster?
Auch Pflaster.
Oh je. Yeah.
Aber ich weiß, was du, Entschuldigung,
red du an. Nee, gern. Also jetzt hocken da unten 20 Leute, du bist jetzt heute eincheckt, easy, entspannt und so, aber wenn es da unten irgendwie 20 sind, die mit dem Fähnchen wackeln und es ist so ein Wetter wie heute, wo man auch gefühlt, man hat das Gefühl, man kann nicht raus, weil es regnet wie nochmal was und dann ist man so eingesperrt und egal, also ich habe mich immer eingesperrt gefühlt, weil egal, wie schön so ein Zimmer ist, man hockt halt da irgendwie, man sitzt da, so und gerade dann, wenn Freunde auch so wichtig sind, ist ein Hotel ganz oft, finde ich, so schon, es wird dann relativ schnell ein trostloser Ort so gefühlt.
Ich weiß genau, was du meinst und ich finde es auch interessant, weil eigentlich mache ich nicht, also nach meinem Feierabend, wenn jetzt der Drehtag zu Ende ist, mache ich ja im Hotelzimmer ungefähr das, was ich auch zu Hause machen würde. Ich chill, ich esse, ich bin am Handy, ich schaue irgendeine Serie, ich lese mein Buch. Und eigentlich unterscheidet sich das nicht von zu Hause oft. Zu Hause unternimmt man natürlich mehr, ist klar, aber trotzdem fühlt sich für mich oft so ein Arbeitstag nicht beendet an, wenn ich im Hotelzimmer bin. Also eigentlich bleibe ich in diesem Arbeitsmodus, bis ich wieder abreise, weil Ich glaube, zur Freizeit gehört dieses Wort frei ganz groß dazu. Und natürlich bin ich hier im Hotel frei und mein Gott, ich darf in Tirol in den Alpen arbeiten. Also einen schönen Arbeitsort gibt es eh nicht. Ich könnte jeden Tag auf den Berg stachseln, ich könnte in den Wald gehen, ich könnte in den See springen, aber trotzdem ist man, gerade weil ich jetzt kein Auto habe und dann immer natürlich in diesen kleinen Dörfern eher so ein bisschen festsitzt, ist es oft dieses Gefühl, wie du sagst, ja, man ist so ein bisschen, ja, nicht eingesperrt, aber man ist so ein bisschen, es hört nicht auf, dieser Arbeitsmodus irgendwie für mich. Und daran versuche ich gerade zu arbeiten. Also da merke ich, dadurch, dass ich hoffe und auch glaube, dass ich diesen Beruf noch ganz viele Jahre machen werde, will ich damit einen neuen Umgang finden und so kleine Sachen wie gewisse Routinen sich mitzunehmen von zu Hause in ein Hotelzimmer helfen mir da zum Beispiel voll viel. Also wenn es, das ist volles Klischee, aber wenn es die Duftkerze ist, damit es so riecht wie zu Hause, oder wenn es das Telefonat mit den Eltern ist, oder ja, dann nochmal am Abend eine Runde spazieren gehen und Podcast hören oder nochmal in den Fitnessraum, das gibt dann ganz viel von diesem Freigefühl und deswegen stellt sich dann auch die Freizeit besser ein.
Ich glaube, also was ich glaube ich heute machen würde, wird tatsächlich Content machen, unglaublich viel Content, weil es ist so, machst du selber den Keller voll Gold gefühlt und jetzt sehe ich auch immer wieder, dass du schon auch viel so Charity-Sachen machst und das könnte man da auch gut machen, live gehen. Schau mal, es gibt in Augsburg so einen Radiosender und der hat eine Aktion vor 20 Jahren wahrscheinlich erfunden, Hits for Kids, und das ist für die Elterninitiative krebskranker Kinder in Augsburg, und da gibt es ein Haus am Uniklinikum und das finde ich richtig geil. So, und dann habe ich da immer gespendet quasi für den Radiosender. Cool. Und letztes Jahr im Dezember habe ich mir gedacht, das kommt mir jetzt gerade, das ist voll die geile Idee, wäre für dich. Letztes Jahr im Dezember habe ich mir gedacht, nee, ich habe keinen Bock mehr, das da zu machen, weil das war immer so, du bist dann live in das Radiostudio kommen, pro Stunde, die du da zahlt hast, eine Stunde hat 400 Euro kostet oder was, konntest du immer eine Stunde senden quasi, warst da mit drin, hast deine eigene Musikwünsche gehabt. Das haben sie dann alles irgendwann abgeschafft und habe gesagt, nee, hey, das muss irgendwie, und jetzt hatte ich letztes Jahr noch nicht so viel Reichweite, vielleicht 10.000 Follower, das muss irgendwie selber gehen. Und dann habe ich gesagt, wir machen das einfach online. Die Agentur spendet immer jedes Jahr 5.000 Euro und ich habe gesagt, alles, was ich in dem Livestream an Spenden eintreiben kann, lege ich selber nochmal drauf. Das waren dann 17.000 Euro.
Cool.
Und das finde ich richtig crazy. Und das wäre auch nochmal so was Sinnvolles, gell? Also irgendwas zu machen, Charity-mäßig oder auch Content, weißt, irgendwas createn, weil wie du schon sagst, du kommst aus dem Arbeitsmodus eh nicht raus. Und das ging halt mir oft so. Dann sitzt du jetzt da und dattelst oder schaust Serie, das ist ja auch am Ende des Tages gut. In der Schauspielerei kann das nochmal vielleicht ein bisschen Fortbildungs-, vielleicht kann man sie einreden.
Man kann sich einreden, ja.
Ja, vielleicht gibt es da noch irgendwie eine Möglichkeit, weil du warst es ja gestern und vorgestern, habe ich gesehen, auch bei DM für so eine Aktion. Und da ist es tatsächlich immer so, ich finde es super geil, wenn die Leute was machen. Ich bin auch immer ein bisschen beeindruckt, teilweise, wenn dann so ein DM zum Beispiel 130 Euro drauflegt, wo ich immer so denke, ey, also das ist doch ein richtig geiler Zweck. Da gibt es jetzt eine Schauspielerin zwei Tage, das Ding setzt sie an die Kasse und dann runden sie von 1700 Euro auf 2000 auf. Und da glaube ich, das hat mich damals so bewegt, das selber zu machen. Weil ich dachte, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, da muss mehr Kohle gehen. Und am Ende des Tages sagt, hey, ich biete euch alles an, was ich kann, was ihr wollt. Ich berate euch, ich roast eure Webseiten, ihr kriegt Marketingberatung, was weiß ich was, und dann spendet ihr, was ihr Bock habt, an diese PayPal-Adresse.
Ja, cool.
17.000 Euro am Schluss.
Leider ist mein TikTok-Account österreichisch und wir können in Österreich nicht live gehen und das damit Geld verdienen. Mein Wolf-Marketing hat mir nämlich auch, meine Freunde haben auch noch gesagt, ja, ihr könnt natürlich meinen TikTok löschen und ein neues Profil erstellen und sagen, ich bin in Deutschland, aber es geht leider nur in Deutschland. Aber natürlich, es gibt andere Wege und du sagst das genau richtig, wenn du eh schon in diesem Arbeitsmodus bist, kannst du das auch gleich für dich nutzen. Manchmal ist aber auch mein Bedürfnis sehr, zu sagen, ich will jetzt aber nicht mehr arbeiten, obwohl ich im Kopf eh nicht abschalten kann. Aber ja, vielleicht finde ich da noch einen besseren Umgang damit. Also es ist schon sehr viel besser geworden wie früher. Früher habe ich mir wirklich gedacht, oh, ist das fad und jetzt bin ich da ganz allein. Das ist auch ein großer Punkt, was mich oft stört an meinem Beruf, dass du ja immer alleine bist. Ich nehme ja nicht meinen Mann mit, ich nehme ja nicht meine Freunde mit. Du bist dann allein im schönsten Ort.
So.
Und es ist fad. Es ist einfach fad.
Ich glaube, das ist auch so krass, ist, weißt du? Also ich habe so ein Community Day gemacht dieses Jahr, wo alle quasi sowas wie euer Fan treffen quasi. Und dann sind da ein paar hundert Leute nach Augsburg gekommen. Dann hat der Frank Heim, das habe ich auch über TikTok kennengelernt. Und der Frank ist, dem gehört die Band Saltatio Mortis, muss man jetzt erkennen, ich kann sie nicht. Sind aber Headliner dieses Jahr auf Wacken, also schon fett. Na, stehen da auf der Bühne 80.000 Leute. Und das finde ich auch immer so krass von der Vorstellung. Du stehst da, und sagt dir auch jeder, der vor allem Musik macht, stehst da 80.000 Leute und dann steigst du in den Shuttle und dann hockst du alleine in einem Hotelzimmer. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, aus was für einem Adrenalin man da rauskommt oder auch am Set. Dann fährt man hierher. Und dann sitzt du da allein. Das ist einfach auch crazy.
Wie oft ich, und das können sich die Leute gar nicht vorstellen, wie oft ich allein in meinem Zimmer sitze am Boden und irgendwie mein Abendessen esse. Weil ich esse zwar auch oft allein im Restaurant, ich habe damit kein Problem, ich finde das auch nicht peinlich oder irgendwie unangenehm. Manchmal will man es halt dann doch nicht, vor allem in Gegenden, wo man eh immer erkannt wird. Und sitzt sie da halt allein.
Ich finde es trotzdem komisch. Also ich weiß immer nicht, warum es ist, aber es hat man jetzt auch erst privat in dem Gespräch. Ich finde es trotzdem komisch. Also wenn ihr allein, also manchmal müsste man ja froh sein, dass man allein essen darf. Aber allein im Restaurant, dann denke ich mir immer.
Zum Glück habe ich das schon abgelegt. Aber am Anfang war das auch ganz schwer. Vor allem besonders peinlich ist es, weil die Restaurants und die Hotels mir oft dann immer den besten Tisch geben wollen, weil ich ja Promi bin. Ja. Und dann sitze ich wirklich allein an einer Tafel für 10 Leute mit dem Bergblick. Alle Tische sind auf mich gerichtet und ich denke mir, ja gut, und jetzt bitte noch einen Beilagensalat. Also es ist wirklich ein bisschen unangenehm, aber das geht mittlerweile. Aber eben das ist auch das, du kommst teilweise nach so einem Konzert oder nach einer Lesung oder nach, Drehtag jetzt für mich nicht, aber teilweise aus so einem Cocktail von Hormonen, von Adrenalin, von Aufregung, kommst rein und plötzlich macht es wirklich, du machst die Hotelzimmertür zu und es ist still und du bist allein und dann musst du damit umgehen. Und da habe ich eben Podcasts für mich entdeckt. Also ich gehe dann immer spazieren, weil ihr merkt, in der Bewegung kannst du diese Stresshormone, die es ja schlussendlich sind, gut abbauen. Mhm. Ganz locker spazieren gehen, durch die Stadt spazieren, die Stadt wahrnehmen, in der du bist, den Ort wahrnehmen, wo du jetzt gerade deine Zeit verbringst und irgendwie einen geilen, inspirierenden Podcast hören oder auch einen lustigen Podcast hören, I don't care, aber das ist für mich, das ist sehr gut, hat sich als gut erwiesen für mich.
Und was Brutales, die Berge haben was Brutales. Also ich habe mir das gestern gedacht, war da gestern da unten am Pool gelegen und also eigentlich nur gelegen und trotzdem, das hat so eine, das hat was, ich weiß gar nicht, man kann es gar nicht beschreiben, es hat was Brutales, einfach brutal. Und der wilde Kaiser, brutal, brutal. Ich habe da rüber geschaut und habe gesagt, ja, das ist der wilde Kaiser, oder? Und habe gesagt, nee, andere Seite. Ah, okay. Brutal, also es hat was, weiß gar nicht, was das ist. Denn viele Leute sagen, so ja, mächtig, das wirkt so mächtig und man kommt sie so klein vor, aber ich finde, es wirkt ganz heimelig, wie wenn man, weißt du, so cozy-mäßig.
Du erkennst anhand der Berge, wie weit der Himmel entfernt ist. Weil sonst, wenn du keine Berge hast, Himmel hast du hoffentlich schon, dann ist der Himmel einfach nur so diese große blaue Fläche. Aber wenn du Berge hast, dann kann dein Auge das wo festmachen. Mhm. Und deswegen gibt dir das, glaube ich, automatisch dieses Gefühl von, du bist innerhalb des Raumes oder der Erde irgendwo verankert. Du hast auch immer einen Blickpunkt. Wenn du dich bewegst, schaust du zu den Bergen und weißt, wie weit habe ich mich bewegt, habe ich mich darauf zu, habe ich mich davon wegbewegt und so. Und ich glaube, deswegen hat das so einen krassen Einfluss auf uns, auf unsere Psyche auch. Mhm. Ja.
Ja, das tut einfach gut. Ey, schlussendlich, gell, ich wollte jetzt gar nicht immer über dieses Buch sprechen, weil alle sprechen immer über dieses Buch, aber man muss auch über dieses Buch sprechen.
Sehr
das
ist gerne.
Einfach so gut, gell. Weißt du, was ich richtig lustig fand? Ich habe das gestern, jetzt muss ich gestehen, ja, alle sagen immer, ja, Ronja, ich habe dein Buch gelesen, ich lese gar keine Bücher, es lag nicht an deinem Buch, ich lese keine Bücher.
Krass.
Jetzt fragen die Leute die ganze Zeit, wann ich ein Buch rausbringe. Jetzt muss ich ein Buch rausbringen.
Ui.
Aber ich muss es mit einer Ghostwriterin machen, weil ich check's gar nicht. Ich check's einfach nicht. Also wenn du halt nicht liest, so. Aber was jetzt total witzig ist, ich habe Werbekaufmann gelernt, das gibt's heute nicht mehr. Also genau das, was ich mache, habe ich gelernt quasi. Das war Ausbildungsberuf.
Ja, cool.
Und ich habe den bei Weltbild damals gemacht, als Weltbild nur gut ging. Heute gibt's die ja gar nicht mehr. Und dann musste ich so lachen, weil ich dann ein Buch gegoogelt habe und es ist ja Drömer Knauer. Und da haben wir tatsächlich ganz viel zusammengearbeitet früher mit Weltbild. Also es war so eine volle Connection. Und dann habe ich gedacht, ah witzig, Drömer Knauer gibt's ja so, ne? Was ich so spannend fand und das jetzt vielleicht auch so als letztes große Themenblock, fand ich einfach richtig spannend. Jetzt ist da, ich glaube, die Geschichte können die Leute bei 100 anderen Formaten mit der Sarah nochmal genau studieren. Ne? Sarah hat eine unheilbare Krankheit gehabt, ist sehr früh gestorben. Und ich höre da immer ganz viel raus, dass es so unglaublich viel für dein Leben quasi verändert hat. Mhm. Und als ich da über Zufall über diesen Leichenwagen gestolpert bin, also, long story short, ich wollte einen Oldtimer, einen alten Benz, so einen ich habe so ein bisschen eine Schwäche für Autos und die müssen über 600-700 PS haben und jetzt brauchen wir irgendwas, bin ich 40, brauchen wir irgendwas Entspanntes. Brauchen wir so einen alten Benz, so einen 500er, am besten so einen Zuhälterkahn irgendwie und habe so einen Filter an bei Mobile, über 30 Jahre alt, unter 50.000 Kilometer. Kam natürlich monatelang nichts. Irgendwann kommt eine Push-Benachrichtigung, 190er Benz, 36 Jahre, 30.000 Kilometer. Habe ich gesagt, Baby, den kaufe ich, scheißegal, was es ist, drück da drauf, ist ein Leichenwagen. Dann ruft ein Freund von mir an und sagt so, scheiße, das habe ich jetzt gedacht, das ist er. Können wir das nicht alles runterflexen und eine Harley-Rampe so ein Pickup draus machen? Ja. Und dann hat er gesagt, er war völlig verkatert. Und hat er gesagt, ja, spinnst du, das ist der Bergadana. Dann sage ich, was? Er sagt, der ist der Bergadana, ist der beste Leichenwagen, den es gibt. Und dann sage ich so, wie? Und klar, die reparieren die natürlich auch, der ist Meister bei Mercedes. Ja, und dann habe ich gewusst, ich muss dieses Auto kaufen. Und dann habe ich aber gemerkt, in dem Moment, dass ich schon mich noch nie mit diesem Thema Tod eigentlich richtig beschäftigt habe. Und das hat mich jetzt in diesem Podcast auch so fasziniert, also dass du sie auch nochmal sehen wolltest und so. Und das war für mich ein ganz schwieriger Punkt. Dann habe ich genau in dem Moment, wo ich dieses Auto gekauft habe, habe ich das gemerkt. Und dann war der unterwegs und dann ist der mit Spedition kommen. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, ich glaube, ich fahre mit diesem Auto nicht. Ich glaube, ich kann den gar nicht anfassen. Mhm. Ich glaube, ich will da nicht einsteigen. Und vor allem so Gedanken, da sind ja bestimmt nur hinten welche drin, wie viele tausend Leute waren da gelegen. Und habe dann das erste Mal in meinem Leben realisiert, in diesen zwei Wochen, ich habe geträumt von diesem Auto, dass wir alle da mal drin liegen. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Aber was für ein dummer Gedanke, da würde jetzt keiner mit Ikea-Tüten kommen und dich dann durch die Ortschaft tragen. So, ne? Und dann kommt dieser LKW an und dann war alles ganz ruhig. Das Auto hat einen wahnsinnigen Vibe. So geil einfach, ich wäre am liebsten wäre auch damit hergefahren. Und das hat jetzt für mich was gemacht, also sicher noch nicht ganz aufgelöst, aber wir haben da jetzt, wir nutzen den natürlich für die Agentur, das ist jetzt der Schocker auch in Augsburg, wir haben den gerade auf so einem Stadtmagazin auf der Titelseite, haben wir die Titelseite gebucht und haben ganz groß über die Scheiben drauf geschrieben, alle wollen ganz nach oben.
Ja,
das hat cool. Natürlich was mit der Agentur zu tun, ist auch unsere Webseite, ist der Leichenwagen jetzt drauf und so. Und jetzt hat das für mich eine wahnsinnige, und das, da, jetzt habe ich ewig ausgeholt, aber ich laufe jede Früh an diesem Auto in der Tiefgarage vorbei und freue mich, dass ich mir nicht neiflacken muss. Oder dass ich nicht drin, dass ich mich nicht neibiken lassen muss, quasi. Ja. Und ist für mich ein Mahnmal ans Leben geworden, dieses Auto. Und so fahre ich auch durch die Stadt und merke aber ganz unterschiedliche Reaktionen. Ist auch tagesabhängig, aber ganz viele Leute merkst du richtig so, schauen weg. Letztens war so ein ganzer harter Harley-Biker, richtig Hells Angels-Weste hat er angehabt, hat er Kreuzzeichen gemacht. Also du merkst, es macht was mit den Leuten, das Auto. Und aber ganz oft, wenn er dann steht, ist er Menschentraube drumherum und dann sind die ganzen Leute, auch viele ganz positiv und sagen, Mensch, oder letztens stand ich an der Ampel, da war eine Frau im Auto neben mir in so einem Mercedes-Bus und hat sie die Scheibe runtertan, hat sie rübergeschrien, ich will auch mal ganz nach oben, aber jetzt gefällt es mir nur ganz gut hier. Und das ist doch, also das hat für mich viel gemacht und da habe ich ganz viel rausgehört, auch in den zwei Podcasts, die ich im Herfahren gehört habe, dass das für dich schon so ein Punkt war, zu sagen, hey, wie geil ist das, dass wir alt werden können, hast du da öfters gesagt, was ist das für ein Privileg? So, ne?
Ich finde das ganz schwierig, weil in dem Beruf, in dem wir uns befinden, gerade als darstellender Künstler, jetzt so wie bei mir, wird man vor allem als Frau ganz oft mit dem Alter konfrontiert oder man kriegt, finde ich, ganz oft erzählt, wie man sich zum Alter werden zu verhalten hat. Durch Werbung, durch Produkte, die man dann kaufen soll. Und,
wie lange darf man lange Haare haben?
Ja, genau. Und diese ganzen Sachen. Und ich denke mal, jedes Mal, ich glaube, ich bin schon am Punkt vorbei, wo ich wütend werde. Da war ich auch ganz lang wütend, weil ich sprachlos bin, wie undankbar die Menschen sind. Aber mittlerweile muss ich da fast immer so ein bisschen lächeln und mir denken, ach, die werden das schon zu ihrer Zeit dann irgendwie begreifen. Es ist so ein Geschenk, dass wir hier sind. Und es ist so ein Geschenk, dass wir alt werden dürfen. Und ich hoffe, dass sie irgendwann ganz viele Falten haben darf und ganz viele weiße Haare. Weil was bedeutet das? Das bedeutet, dass dein ganzes Leben vorneweg dran steht. Und niemand will alt werden, aber niemand will jung sterben. Aber diese zwei Sachen, die sind sozusagen nicht miteinander kombinierbar. Also wenn du nicht jung sterben willst, dann wirst du das Geschenk erleben, alt werden zu dürfen. Und dadurch, dass meine beste Freundin so früh verstorben ist, da war ich 13 Jahre alt, weiß ich, was es bedeutet, einen Tag hier zu haben. Was die Sarah gegeben hätte für nur einen Tag mehr oder für ein Jahr mehr. Und das klingt morbide, aber für mich ist es der richtige Ansatz. Oft, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich mich über was ärgere oder wenn ich, keine Ahnung, irgendwie im Streit liege oder im Konflikt liege mit Leuten, dann halte ich kurz inne und dann denke ich mir, was wäre denn, wenn ich schon längst weg wäre? Und wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte, nur für einen Tag hier auf diese Erde zu kommen und diesen Konflikt zu erleben, dieses Ärgernis zu erleben, diesen Menschen zu erleben, der mir da hinten angehupt hat, weil ich nicht so schnell genug bei Grün losgefahren bin. Ich wäre doch so dankbar für all diese Erfahrungen und für die positiven erst recht. Und das hat mir so viel beigebracht und das wurzelt sich auch durch alles, was ich mache. Deswegen sind mir gewisse Sachen einfach nicht wichtig genug. Und das schenkt mir ganz viel Frieden, weil ich durch den Verlust von Sarah und durch ihren frühen Tod sehr früh lernen musste und durfte, was mir persönlich wirklich wichtig ist im Leben. Und deswegen halte ich mich mit negativen Schlagzeilen nicht auf, deswegen halte ich mich nicht auf mit negativen Kommentaren oder mit irgendwelchen Entscheidungen, die in der Meinung anderer vielleicht nicht gut sind oder nicht richtig sind jetzt im Beruflichen, sondern denke mir immer so, ja, aber was will ich denn? Und die Zeit und unser Leben ist das Wertvollste, was wir besitzen. Und da wird kein Geld das jemals aufwiegen können und kein Erfolg und auch keine Anerkennung von außen. Und da bin ich sehr dankbar, dass sie mir durch ihren Schmerz, durch ihre Krankheit das so mitgegeben hat und mir das so gelernt hat. Das hat alles verändert. Und deswegen schaffe ich auch jetzt seit 24 Jahren in diesem Beruf zu bestehen und immer nur Entscheidungen aus dem Herzen zu treffen und auch sehr bei mir zu bleiben, weil sie mir einfach leider zeigen musste, dass dieses Leben nicht selbstverständlich ist. Überhaupt nicht nur dieses Leben, mein Leben, sondern überhaupt ein Leben ist nicht selbstverständlich. Wenn man das weiß, dann wird vieles einfacher, finde ich.
Und triffst du die Entscheidungen rein aus dem Bauch? Oder ich habe oft so einen Satz im Kopf, deine Meinung, wenn da jetzt jemand kommentiert zum Beispiel, deine Meinung ist für mein Leben völlig irrelevant. Das klingt immer sehr arrogant, schreibe ich auch gerne dann. Habe ich auch Bock da anzuzünden.
Ja.
Aber das finde ich eine Wahnsinns. Also ich sage das ganz oft und das glaube ich ist immer schwer zu verstehen. Aber ich wünsche eigentlich allen Menschen ein bisschen egoistischer zu sein. Das würde uns alle helfen. Ich glaube am Ende des Tages, wenn alle egoistischer wären, das meint man immer, wenn alle egoistischer wären, dann wäre es eine schlechtere Welt. Ich glaube, es wäre eine viel bessere Welt. Weil am Ende des Tages würde jeder drauf schauen. Also ich bin zum Beispiel auch so, das immer mein Tipp, also wenn man was nicht machen will, ich gehe dann immer ganz ins Maximale. Also wenn jetzt zum Beispiel mich einer, ich hasse zum Beispiel umziehen helfen. Also umziehen ist das Schlimmste, was es gibt auf der Welt. Und wenn dann jemand sagt, hey Hannes, ich habe einen Umzug, kannst du mir helfen? Dann sage ich immer, auf gar keinen Fall. Ja. Das hilft mir dann immer so, zu sagen, auf gar keinen Fall kann ich dir da helfen. So. Wenn ihr dann schon ein Umzugsunternehmen braucht und die sollte da irgendwie was dazu sponsern, dann hilft wieder da. Aber also ich kann nicht helfen. Also ich bin nicht auf der Welt, um umzuziehen.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man ganz klar für sich weiß, mit was man seine Tage verwenden will und für was nicht. Und dem kann ich sehr viel abgewinnen, wie du sagst, das auch dann vielleicht ins Extreme zu gehen. Und es ist auch in Ordnung, sich abzugrenzen. Es ist in Ordnung, nur weil man irgendwie weiß, dass man sterblich ist, muss man jetzt nicht in ewigen Frieden mit allen leben und total irgendwie der esoterische Oberguru sein. Man darf dann auch sagen, nee, weißt du was, das ist nicht meins oder da sehe ich mich nicht drin. Oder einfach nur nein. Nein ist ein kompletter Satz, auch wenn es oft schwierig ist, in mein Hirn reinzuhämmern, aber es ist so.
Ganz oft wollen ja die, also im Business-Kontext, wollen immer die anderen ihre Arbeit auf den anderen Schreibtisch legen. Das gibt es in jedem Job auch so. Ne? Und da schreibe ich auch ganz oft, du, ich habe leider gerade keine Kapazität, deine Arbeit zu erledigen.
Ja.
Und der Gag ist ja der, und das ist immer so, finde ich, auch immer wichtig zu sagen, es kann ja nie 100%, also die Leute werden die eh falsch verstehen. Also es gibt welche, die mögen die, es gibt welche, die mögen die nicht, aber auch falsch verstehen. Du könntest jetzt heute ein Video machen, da gibt es 100 Leute, die verstehen das richtig und zwei sagen so, die ist ja so und so drauf. Also du wirst eh nicht fertig, ne? Am Ende des Tages.
Ja, und wie du sagst, das hat nichts mit einem selber zu tun. Es ist in Ordnung, dass Menschen bewerten und dass Menschen eine Meinung haben. Das darf man auch Menschen niemals absprechen. Aber wenn jemand zu dir hingeht und sagt, ich hasse deine blauen Haare, du hast keine blauen Haare, dann kann der Mensch das noch so ernst meinen, aber du wirst es nicht annehmen.
Ich weiß genau, wen du bei TikTok meinst. Das ist dieser abgefahrene Typ mit dem zerrissenen T-Shirt. Der macht es immer.
Echt?
Da ja, das habe ich einen, noch nie gesehen. Der hat immer so, also ganz, der schaut so ganz fertig aus, ja, extra, alles zerrissen, ja, ja, und der holt ja immer Leute auf die Bühne.
Ja.
Da geht es halt um Konfidenz und Selbstbewusstsein und so. Mhm. Und das ist so ein ganz krasser, also der ist immer extra abgefuckt, um zu zeigen, okay, es ist ihm scheißegal, er kann so selbstbewusst sein, wie er will. Und der sagt immer, ja, wenn jetzt jemand zu dir sagen würde, du hast so bescheiß blaue Haare, aber du hast gar keine blauen Haare, dann könnte es ja völlig von dir abgleiten. Ja. Es ist aber ja natürlich auch immer sehr theoretisch, gell? Also ja, man muss natürlich auch in die Umsetzung bringen.
Ja, absolut. Das ist dann oft schwierig. Aber ich merke, je mehr man weiß, wer man ist, und dass man, dass man so wie man ist, die Dynamik wunderschön komplett macht und die Gruppe wunderschön komplett macht, desto einfacher finde ich, fällt einem das Leben. Ich habe oft gedacht, mein Gott, irgendwie bin ich ja schlechter Star, weil ich gehe nicht gern feiern, ich trinke keinen Alkohol, ich gehe nicht gern irgendwie auf so Veranstaltungen. Und ich habe mich immer versucht, irgendwie zu verbiegen oder mehr so zu sein wie die anderen. Und irgendwann habe ich herausgefunden, ach mein Gott, meine eher ruhige oder sanfte Art, die macht die Dynamik der Veranstaltung gerade wunderschön komplett. Und wenn ich mich verändere, dann fehlt da ein Stückchen, was ich eigentlich wäre.
Den Part braucht es ja auch.
Den Part braucht es ja auch. Und wenn man das irgendwie mal irgendwie integriert hat, was natürlich nicht so einfach ist und an manchen Tagen besser klappt und an manchen Tagen nicht so gut, aber dann ist es einfach ein bisschen mit mehr Leichtigkeit unser Leben und unser Beruf.
Also ich musste für 30 werden tatsächlich. Die 3 hat bei mir wahnsinnig was gemacht.
Mhm.
Und dann habe ich eben eins verstanden und das habe ich auch schon so oft gesagt, aber ich finde es so wichtig. So wie du dich gibst, jetzt kannst du eine Rolle spielen oder du kannst dich so geben, wie du bist. Person 1, Person 2 gespielt die Rolle, echte Person. Und beide Rollen ziehen ja eine gewisse Art von Menschen an und auch die gleiche Menge an Menschen. Und das, wenn man einmal verstanden hat, jetzt kannst du natürlich den ganzen Tag eine Rolle spielen, dann ziehst du halt mit dieser Rolle die Leute an, die die Rolle gut finden. Aber wenn du von vornherein so bist, wie du bist, dann ziehst du genau andere Leute, die gleiche Menge. Und am Ende des Tages passt es dann.
Ja.
Das hat mal ein Freund gelernt, mit dem ich seit 20 Jahren wie Freunde, ist auch unser Vermieter aktuell immer noch. Und der hat gesagt, ja, das ist so ein kantiger Typ, wie du bist. 1% werden dich gut finden, 99% finden dich richtig scheiße. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass es bei jedem tatsächlich so ist. Also du musst gar nicht so kantig sein, sondern das ist am Ende des Tages. Und wenn du das schaffst, diesen Sprung zu machen, ich glaube, dass sich das voll lohnt, also diesen Mut aufzubringen, sich genauso zu geben, wie man ist. Und auf einmal passen die ganzen Leute, weil ich glaube, also das kann ich eben vor 30 sagen. Ich habe so viele Leute gehabt, die dann auf einmal zum Beispiel aus meinem Leben ganz verschwunden sind, so vermeintliche Freundschaften. Und auf einmal war das weg und dann hast du so, jetzt, es hat Jahre gedauert und dann merkst du so, es hat eigentlich nie passt.
Mhm.
Also der fand das und das cool, aber so war ich eigentlich gar nicht. Und das Schlimme, finde ich immer, und auch das Tröstliche am Ende des Tages ist es auch, am Schluss merkt man immer, man hätte es selber in der Hand gehabt. Also das merke ich zum Beispiel auch im Business-Coaching, alle Fehler, die auch in Agenturen passieren, hat man eigentlich selber zu verantworten. Die Leute kommen ganz oft zu mir und sagen, ich habe das Problem, das Problem, das Problem, ich möchte es lösen. Und am Schluss landet man bei sich selber, weil man sagt, ja, da ist man so abbogen, da ist man so abbogen.
Ja, und das immer vielleicht wieder, um den Kreis zu schließen am Anfang, es ist nie B2B, es ist immer Mensch.
Auf zu beiden Mensch. Seiten. Egal, was du machst, auf beiden Seiten sitzt immer ein Mensch. Es hat noch nie eine Maschine was von einer Maschine gekauft.
Genau, ja.
Ronja, am Ende, deswegen heißt der Apparat, die Leute fragen ja, warum der Apparat heißt. Möchte ich eigentlich immer einen Apparat, also einen Rat von oben von dir, für mein Leben, und ich möchte dir einen von mir für dein Leben geben.
Ja, sehr gerne. Magst du anfangen? Aber, dann kann ich drüber nachdenken.
Ich war jetzt so in diesem Interview drin, jetzt weiß ich gar nicht, was ich dir für einen Rat geben sollte. Ich bin tatsächlich total beeindruckt. Ich glaube, das liegt schon an dieser frühen Schauspielertätigkeit auch so, weil bei dir ist ja der Dreier vorne noch nicht dran. Und ich glaube, dass du da unglaublich weit bist. Und da bin ich jetzt ein bisschen, ich bin komplett neidfrei und komplett gierfrei sogar. Aber ich finde das total geil, weil du hast das Gefühl, 10 Jahre mehr, wo du diesen Zustand, weißt, also du bist da schon so weit und so bei dir. Und das ist eigentlich geil, wenn man das mit 30 schon sagen kann und nicht dann vielleicht bis, jetzt bin ich 40. Ich denke mir jetzt so, ey, jetzt ist so geil. Letztens hat auch einer gesagt so, ja, aber wenn du dein Leben nochmal ganz, wenn es so einen Knopf gibt, ganz von vorne anfangen und du wüsstest gar nichts mehr von dem und müsstest nochmal von vorne anfangen, ist ja Katastrophe. Ganz furchtbar. Die ersten 20 Jahre, ey, wie anstrengend.
All die Arbeit.
Wie anstrengend
die innere Arbeit, ja,
voll.
Ja, voll.
Und das finde ich eigentlich super geil. Und da hoffe ich, dass das auch noch so weitergeht, weil ich mir schon auch im Voraus jetzt so Gedanken gemacht habe, wie geht das überhaupt so weiter, weißt du? Also, wie lange gibt es den Hans als Bergdoktor? Wann hört der auf? Wie ist der Handlungsstrang, wenn der aufhört? Weil was braucht man dann die Tochter vom Bergdoktor? Wie verändert sich dein Leben? Weil da kann man sich auch mal rein und rausschreiben lassen, gefühlt. Und also ich würde dir, oder ich bin ganz überzeugt, ich weiß gar nicht, ob ich einen Rat habe irgendwie, das passt jetzt gar nicht zum Gespräch, aber ich würde dir wünschen, dass du das genauso weitermachen kannst und weiter so genießen kannst.
Mhm.
und dass du weiterhin unternimmst, statt zu unterlassen und einfach Dinge machst. So, ne? Und ich glaube, das ist daran, das ist die Magie in dem Leben. Also einfach Dinge machen, reinspüren und sagen, was kann ich jetzt Geiles machen? So, ne? Und ich hoffe, dass du da nie die Power verlierst oder dich da irgendwie das Energielevel irgendwann einholt. Habe ich aber auch nicht das Gefühl, dass das passieren kann bei dir, weil du am Ende des Tages so das lebst, so, ne?
Ja.
Dass du immer einfach bei dir bleiben kannst, weil ich glaube, dann wird es einfach gut. Mhm. Und ich nehme dich jetzt genauso wahr wie die Außenwahrnehmung. Das ist immer das, was die Leute mir sagen. Und das finde ich immer, das würde ich dir wünschen, dass das immer so bleiben kann. Ja, egal, danke. Was da auf und draußen einprasselt, so.
Ich glaube.
KI und.
Ja. Ich denke schon, weil vor allem, ich habe sehr früh auch erkannt, dass die Arbeit zwar wichtig ist und ich bin sehr froh, dass ich eine Arbeit habe, die mir viel Freude und Spaß bringt und auch sehr viel Erfüllung schenkt, aber alles, was wirklich wichtig ist, findet außerhalb der Arbeit statt. Und deswegen, auch wenn sich äußere Umstände ändern, auch wenn irgendwann die Produktion nimmer gedreht wird und dann natürlich dann auch eine große Konstante in meinem Leben wegfällt, irgendwann ist dieser Moment da, aber alles, was wirklich wichtig ist, ist an keinem Beruf gebunden, weil eigentlich alles, was wirklich wichtig ist, ist zwischenmenschlich. Und das ist schön, dass Menschen eigentlich selten gehen, außer sie sterben. Aber dann kann man auch mit ihnen in Kontakt bleiben. Das finde ich toll. Und meinen Rat an dich, oh Gott, ihr habt keinen Rat an dich. Meine Großmutter hat mal zu mir gesagt, und das fand ich einen schönen Satz, den sage ich mal auch oft, es ist nie zu spät, jemandem eine Freude zu machen. Auch nicht man selbst. Und ich dichte es manchmal um. Es ist nie zu spät, sich zu entschuldigen. Es ist nie zu spät, zu sagen, wenn einem was verletzt hat. Man denkt oft, man hat irgendwie so eine gewisse Zeit irgendwann verpasst. Aber ich glaube, da hat sie schon recht. Es ist wirklich nie zu spät, jemandem eine Freude zu machen und alles andere auch. Das finde ich einen schönen Rat, das hat sie mir mal so mitgegeben. Und daran muss ich oft denken, auch vor allem auf mich bezogen. Wenn ich weiß, ich würde aber gern noch dieses oder jenes Projekt starten und auch wenn ich mich in dem Moment vielleicht festgefahren fühle oder das Gefühl habe, es ist eigentlich schon dieser Zeitpunkt vorbei, na, ist es nicht, es ist nie zu spät. Und vielleicht auch wenn es sehr persönlich ist, aber fang an, Bücher zu lesen. Bücher sind bitte so nicht. Toll. Vielleicht, ich weiß, es ist nicht für jeden und es ist auch vollkommen in Ordnung. Aber Bücher sind so unterschiedlich und auch wenn es vielleicht 99 Bücher gibt, die dir überhaupt nicht gefallen, vielleicht wird es ein Buch geben, das dir ganz gut gefällt.
Also mein Problem ist das, also ich habe einen sehr guten Prozessor da oben drin und da spielt sich ja auch, heute würde man sofort sagen, ADHS wahrscheinlich, das gab es bei mir nicht, deswegen habe ich es nicht. aber ich lese so ein Buch und dann lese ich drei Zeilen und dann kommt eine Geschäftsidee. Und dann ist aber das Problem, das Auge liest weiter und ich lese dann wie so ein Lemming.
Und dann
denke ich mir so, ja klar, dann machen wir das so und so bauen wir das unter die Holding und das ist doch die Geschäftsidee und dann mache ich den Shop und dann verkaufen wir das und der macht das Lager und der macht den Versand und dann machen wir das und das und das. Das ist mein Problem.
Vielleicht wird dein Buch das erste, was du liest.
Ja, das muss ich ja dann, unweigerlich. Das
ja, dann wird der Rat schon wahr.
Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Hey, das müssen wir wiederholen.
Gerne.
Das müssen wir so einmal im Jahr machen.
Du kannst einmal im Jahr hier Spa-Urlaub machen und ich werde da sein.
Sehr gut, das ist doch eine gute Idee, genau.
Ja, danke ich glaub, für die tollen Fragen. Viel auch. Ja, das war wirklich spannend, weil du sagst es ganz richtig, ich gebe ja sehr viele Interviews in meinem Alltag und ich freue mich auch über die Fragen, die immer wieder kommen, keine Frage, ich rede ja gern, aber es war toll, heute auch mal auf Fragen zu antworten, die noch nie gestellt worden sind.
Hey, ich habe jetzt, mein Kopf macht schon wieder Drehbuch gerade, ich habe jetzt die Lösung für den Bergdoktor, wenn der in Rente geht, dann hört die Lilly im Landhandel auf, davor natürlich, das muss man gut planen und studiert dann natürlich Medizin und dann gibt es eine Bergdoktorin, weil da wird es ja eh mal Zeit.
Da können wir eine Petition starten. Ich glaube, da werden viele Menschen deiner Meinung sein.
Wir müssen das mit dem Datum auch safen. Wenn das stattfindet, dann habe ich die Prediction des
10%.
Jahres. Dann will ich Tantiemen haben für immer, wenn das ausgesendet wird.
Ja.
Alles Gute.
Danke, Hannes.
Bis nächstes Jahr.
Genau.
Mach's gut.
Tschüss.